Pro und Konter mit froher Botschaft. Die Schweiz schlägt Serbien mit 3:2 im letzten Gruppenspiel, zieht in Achtelfinale ein. Dort wartet Portugal. Wir erklären, warum was der Ronaldo eigentlich gar nicht so ein grosses Problem ist. Wir reden darüber, was der Granit Xhaka eigentlich alles gemacht hat in diesen 90 Minuten gegen Serbien. Wir hoffen immer noch, dass er mitspielen darf am Dienstag. Wir reden über Mütter und warum man kreativer beleidigen könnte und darüber, dass bei den Deutschen hart analysiert wird, aber auch wenn bleiben. Das und mehr jetzt gern.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
Nembolo profitiert vom Patzer von Pavlovic, Shaqiri. Luft den Ball zur Mitte, jetzt! Ja! Tor! Tor durch Schreiner, die Schweiz führt mit 3:2!
Pro Konter, Blicksport Podcast, WM-Spezial mit dem Sebastian Wendel, wo Telefonjasser ist, Emanuel Gysi, Dino Kessler. Wir reden über den Sieg gegen Serbien, Dreizug ins Achtelfinale und wir freuen uns auf kleiner Recap über die, wo wir müssen gehen, die Deutschen. Einige freuen sich, andere nicht. Aber ich würde sagen, lassen wir doch mal los mit der Schweizer. Sieg gegen Serbien. Wir haben eine klare Leistungssteigerung gesehen. Wir haben Offensivfußball gesehen. Ein paar Schwächen und haben uns am Schluss einfach gefreut, dass man die wieder mal erledigt hat.
Ja, und ich habe gehört, im Aargau ist das erste Mal WM-Stimmung aufgekommen. Stimmt das?
Ja, das erste Mal haben wir hier im Quartier Winter-WM zelebriert. Der Match verfolgt draussen, um die Feuerschale herum, vorne dran der Fernseher. Und es ist laut geworden. Und sogar Hauptkonzerte habe ich gehört. Also auch die gibt es an dieser WM.
Ja gut, solange die Sitzheizung funktioniert, kann man schon ein Hauptkonzert machen. Das ist kein Problem. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich sogar angenehmer als im Sommer. Ja, Bilder gesehen von der Langstrasse sogar, wo scheinbar die Leute sich auch getroffen haben und gefeiert. Also so langsam kommt die WM an. Und wenn jetzt das Wetter noch mitmacht, gibt es dann irgendwann so Freudenschneeballschlachten vielleicht nach dem Viertelfinale. Solche Sachen. Also Potenzial, das habe ich mir gar nicht überlegt von dieser WM, was alles möglich ist. Aber also es war grosse Euphorie gewesen, kann man also sagen, auch außerhalb von der Zürcher Bubble.
Unbedingt. Nein, wir haben riesen Freude gehabt. Und vor allem, wenn wir das Sport noch mal anschauen, hochverdienter Sieg. Also alles andere als es weiterkommen, wäre schräg gewesen, wenn man die Leistungen von den zwei Mannschaften anschaut. Und jetzt kann man auch sagen, im Nachhinein der Plan von Muri perfekt aufgegangen, oder? Die ersten zwei Matches mit Handbremse. Das erreicht mit 3 Punkten Kamerun, wo kannst du erwarten. Niederlage knapp gegen Brasilien. Wir haben ja noch geschnödet. Dort haben sie zu wenig mutig gespielt. Aber jetzt gegen Serbien hat Motto gelautet, Leinen los, was absolut das Richtige war, weil die Serben müssen ihre Defensive beschäftigen. Dort sind sie ganz klar anfällig, schlecht auch gewesen nach hinten. Und wir haben riesen Räume gehabt und die ausgenutzt mit sehr, sehr schönen Goal. Jedes Goal wirklich schön rausgespielt.
Es war erfreulich gewesen, ja, zu schauen, dass der Mut sich ausgezahlt hat. Auch, ja, die Serben richtig eingeschätzt. Ich glaube, was mir bei denen nicht ganz klar wird, was ist der Gameplan? Dort hat vorne sehr gute Spieler, hinten eigentlich auch Spieler, die in der Mannschaft der Liga beschäftigt sind, die gute Leistungen bringen müssen. Aber dort habe ich nicht gesehen, will man wirklich im Konzept verteidigen und auch angreifen, sind dann eben die Einzelkönner, die es irgendwie ausgemacht haben. Und das hat man wunderbar ausgenutzt. Die Spieler tief beschäftigt, die Verteidiger. Sie haben ein bisschen rausgezogen und nachher zugeschlagen. Ich meine, das 3-2, das ist das Goal wie aus dem Lehrbuch. Also, schöner kannst du das nicht spielen. Der Scheck, der Hochpass in den Strafraum hinein, abgeleitet mit der Ferse vom, was ist das, Vargas gewesen?
Mhm.
Super.
Ja, also
riesig,
ja,
zum Anschauen.
Wir nehmen am Samstagmittag auf. Ich habe vorhin noch den Blickkick geschaut, wo unser geschätzter Kollege Michael Wegmann unter anderem zu Gast war. Er hat gefunden, und das trifft es nicht so schlecht, eigentlich hätten sie die gelben Shirts und die blauen Hosen müssen anhaben bei diesem Goal. Also es war ein brasilianisch rausgespültes Goal, gewesen, das dritte Goal. Ich finde jetzt aber, dass schon, also, wenn der Match nicht nach Schweizer Gusto ausgeht, ich glaube, dann reden wir anders, gerade über die erste Halbzeit. Also, das ist, es kann, du hast vorhin gesagt, Seba, leinend los, Murat Yakin hat endlich die Handbremse gelöst. Also, ich glaube, so fest hätte er sie nicht lösen. Da ist der Nazi zwischendurch Kontrolle komplett entglitten. Man hat sich eigentlich auf das eingeladen, was die Serben haben wollen. Nämlich genau auf ein Spiel, das einfach wild auf und ab geht. Weil, also, das haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt. Die müssen ihre Match 4-3 gewinnen, nicht 1-0. Und auf das ist es rausgelaufen, mindestens nach 45 Minuten. Also, man hätte dann fast noch also Glück gehabt. Man war ebenbürtig gewesen, aber man hat im rechten Moment noch den Ausgleich gemacht vor der Pause und hat nachher können sagen, okay, jetzt immer mit der Ruhe, schauen wir, dass wir es im Griff haben. Das hat man ja dann irgendwann auch gehabt. Aber man hat dort eine halbe Stunde lang ist man also ziemlich geschwommen zum Teil.
Ja, gibt dir recht. Vor allem das 1-0, wo ja eigentlich mit in der Druckphase von Serbien kommt, hat nicht wirklich Sicherheit gegeben. Der Match ist eigentlich genau gleich weitergelaufen. Die Serben haben weiter eher Oberwasser gehabt, so optisch gesehen. Aber ich glaube, es ist die einzige Alternative gewesen, gegen die Serben zu spielen. Wie ich vorhin gesagt habe, du musst offensiv spielen mit dem Punkt nachher, dass du halt dann hinten auch innen Platz gibst, wenn sie dann mal auf dich zukommen. Es ist für mich die einzige Möglichkeit gegen die Spieler, dass man auch so ein bisschen muss einkalkulieren muss, dass sie auch werden 1-2 Goal schiessen. Aber ich habe jederzeit das Gefühl gehabt, die Schweizer können reagieren, weil gerade die Serben hinten so viele Möglichkeiten ihnen auch bieten. Also, obwohl die Serben geführt haben, habe ich nicht wirklich Angst gehabt, weil für mich klar war, die Schweizer werden weiterhin zu Chancen kommen, weil die Serben sind hinten so anfällig. Also es ist wie für mich logisch gewesen, dass der Match so läuft, dass es so ein Chaos gibt. Es geordnet Chaos. Mhm. Einigermaßen.
Du brauchst schon
eine Möglichkeit, hinten einigeln, das wäre keine Option gewesen. Dann wärst du verdrückt worden, oder? Und, ja.
Ja, aber du kannst schon Gameplan haben und sagen, wir lassen nichts zu, aber wenn der Gegner so offensiv kommt und wagemutig ist auch, das ist ja bewundernswert, oder? Also, die haben das Messer zwischen den Zähnen und haben angegriffen und, bedenkenlos zum Teil auch. Und
da kannst du sagen, wir lassen nichts zu. Die Mannschaft offensiv.
Eben, ja, aber du brauchst einen Resonanzkörper für dein System. Und wenn der Gegner dort nicht mitspielt, kannst du einfach sagen, wir ziehen den stur durch, stehen noch hinten rein und warten. Mhm. Das haben die Brasilianer gemacht gegen die Serben im ersten Spiel. Die haben praktisch nichts zulassen. Vielleicht haben dort die Serben ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Dort haben sie aber können verteidigen, weil die Brasilianer fast auf schnelle Kombinationen und Bälle in die Tiefe verzichtet haben, mindestens in der ersten Halbzeit. In der zweiten haben sie sich dann auseinander dividiert, genau so, wie es die Schweizer auch gemacht haben. Mit Pässe in die Tiefe, nachher quer rein und Goal. Richarlison dort zweimal. Nein, ich meine, wenn du einen Gameplan hast und siehst, dass die dann lässt sie kommen, dann kriegst du vielleicht einmal einen, aber du weißt, die verwünschen wir noch. Und genau dem braucht es eben Mut, dem musst du vorwärts spielen. Das hat die Schweiz gemacht, wie du sagst, ja.
Wir haben Golo im richtigen Moment geschossen. Ich glaube auch, dass 2-2 gerade vor der Pause ist, psychologisch unglaublich wichtig gewesen, dass man das wirklich noch kann mit dem Unentschieden in die Pause gehen. Das ist sehr schlecht gewesen, für die Schweizer sehr gut. Und nachher natürlich nach, glaube ich, 2,5 Minuten nach wieder Abpfiff kommt dann schon das 3-2. Also, wir haben das nötige Wettkampfglück gehabt, aber nachher haben sie es ja wirklich unglaublich souverän abgespielt. Das ist ja praktisch nie mehr wirklich gross gefährlich geworden. Der Kobel hat noch eine scharfe Flanke müssen abfahren, aber sonst sehr souverän nachher abgespielt.
Eben, das meine ich, weil man hätte es ja dann können. Also man hätte einen Moment gebraucht, um sich zu fahren. Das ist übrigens meine Lieblingsfloskel, psychologisch wichtiger Moment fürs Goal. Man hätte darauf verzichten, die psychologisch unwichtigen Momente später noch das 4-2 und das 5-2 machen, weil man gefunden hat, das ist jetzt nicht mehr wichtig.
Man will gar nicht Gruppensieger werden.
So ungefähr. Also nein, die erste Halbzeit war ja dann so, auch noch so ein bisschen ein Shakiri-Test auf eine Art. Zuerst habe ich gedacht, oh jemine. Nein, zuerst habe ich gedacht, super. Und nachher gedacht, oh jemine. Also ich meine, was ist das erste Gegengoal? Der Freuler ist zweimal involviert, sehr negativ. Shakiri schafft es auch, in der Rückwärtsbewegung, sage ich jetzt mal, zu wenig zu machen. Hat ja dann auch dafür gesorgt, dass der Silvan Widmer recht früh gelb gesehen hat gegen Kostic. Dort ist mir kurz Angst und Bang geworden. Ich dachte, wenn jetzt der Widmer, was ist, 75 Minuten rund plus Nachspielzeit, mit einer gelben Karte gegen den Kostic auf dem Flügel muss spielen, das gute Nacht um 6. Sie hat es nachher aber eigentlich recht gut im Griff gehabt, muss man sagen. Also sowieso spielt, finde ich, eine sehr, sehr gute WM, der Silvan Widmer. Und es ist einfach auch kein Zufall, dass er das zweite Goal vorbereitet. Aber es hat also schon vogelwilde Passagen gehabt in der ersten Hälfte. Im Nachhinein super, das sind ja die Matches, die man eigentlich weiss als Zuschauer. Vor allem, wenn du weisst, dass du gewinnst.
Solche Match musst du auch spielen können. Die musst du auch annehmen. Oder? Dass immer alles nach deinem taktischen Schema verläuft, dann wäre die Idealvorstellung, man lässt hinten nichts zu und macht sie vorne souverän. Ja, gut. Hast immer noch einen Gegner. Wenn der so vogelwild spielt wie die Serben, hast eigentlich einen roten Faden bei den Serben. Die haben, was haben sie geführt? 3-1 gegen Kamerun. Haben nachher noch zwei Goal gekriegt. Gegen Brasilien haben sie lange dicht gehabt, zwei Goal gekriegt. Und gegen uns haben sie 3 gekriegt. Aber da hast du auch das Gefühl, irgendwie, auch Mitrovic zum Beispiel, wo ein Büffel ist, scheinbar vorne drin, ja, wuchtig, aber irgendwann geht dem der Saft aus. Und da hast du das Gefühl, die sind auch nicht in der Lage, irgendein taktisches Konzept über 90 Minuten durchzuziehen und eine souveräne Leistung so umzusetzen, dass sie vorne ihre Goal schiessen und dann hinten mal dicht sind. Also sie haben 2x3 und 1x2 gegen Goal gekriegt. Also kommst du wahrscheinlich nicht weiter in einer Vierergruppe. Oder?
Ja, du musst einfach eben, wie gesagt, 4-5 Goal schiessen pro Match.
Ja, gut.
Nichts einfacher als das.
Nicht einmal mit diesen Leuten ist das realistisch, oder?
Offensichtlich, ja. Also Mitrovic, Vlahovic, das haben wir auch schon vor der WM gesagt. Man hat gewusst, dass da recht etwas auf die Schweizer Abwehr zu kommt. Für das hat man es eigentlich gut gemacht. Hat ja auch noch einmal durchmischen mit Fabian Schär, der in die Mannschaft gerückt ist, was auch dafür gesorgt hat, dass da Akanji auf halb links gewechselt hat. Hat mir am Anfang gedacht, man hat es ein bisschen gemerkt. Hat sich aber auch ausgezahlt beim ersten Goal, wo er den Rodriguez in die Tiefe schickt. Stimmt das? Doch, ja. Von seiner halblinken Position
ja,
aus.
Ja, schöne Pass. Ja,
also, genau. Aber so, vielleicht hat das auch noch einen Einfluss gehabt. Könnte ich mir vorstellen, dass man minim müssen nachjustieren, schwieriges Wort.
Aber das ist ja ganz logisch, wenn du gerade, also beim Goalie habe ich überhaupt keine Bedenken gehabt, Gregor Kobel spielt eine Riesensaison bei Dortmund, aber dass du natürlich dann, wenn du eine Innenverteidigung, wo sich so eingespielt hat und ganz wichtig, Abstimmung und so, das ist wirklich sehr entscheidend, kann ich aus eigener Erfahrung reden, dass wenn da nachher ein neuer Partner zum Akanji kommt, dass das einen Moment lang dauert, gerade gegen so eine Mannschaft, wo die ja beschäftigt mit Serbien, das ist logisch. Das hat mich nicht überrascht, aber die haben sich dann innerhalb vom Match dann schnell sehr gut gefunden, die zwei. Und Fabian Schär, ich meine, er spielt bei Newcastle, wo, glaube ich, vierten ist in der Premier League Stammspieler, also da haben wir sicher kein Qualitätsproblem, wenn Nico Elvedi ausfällt. Und ich bin auch dafür, dass der Fabian Schär jetzt drinnen bleiben dürfte, sollte Elvedi wieder gesund werden, weil das jetzt wieder aufreissen, weiss nicht, ob das gut wäre. Beim Goalie, klar, wenn der Sommer wieder gesund ist, muss wieder rein.
Ja, schon nur, falls man in der K.O.-Runde ins Penalty schiessen muss, dann ist
genau. Oder man kann ihn wieder einwechseln, so wie das der Van Kallen mal gemacht hat, vor einem Penalty schiessen, glaube ich, 14.
Tim Krul, oder wer ist das,
ja,
der
da
reingekommen ist?
Wo sich übrigens geweigert hat, für die WM die Rolle zu übernehmen und darum nicht aufgeboten ist worden. Der Van Gaal hätte ja den Krul wieder mitnehmen als Penalty-Killer.
Grosse Louis Van Gaal. Ich hoffe, wir können über den noch ein bisschen reden, die WM. Die Holländer spielen jetzt gerade, oder? Wir nehmen am Samstagmittag auf. Die sind nachher am 5 Uhr dran und ja, hoffen wir nicht nur fürs Wohlergehen von unserem geschätzten Kollegen Marcel Pern, der mit der Holländer immer sehr stark mitfiebert, dass das gut geht. Die haben nämlich schon ein bisschen Potenzial, habe ich das Gefühl. Und der Van Gaal sowieso, Unterhaltungspotenzial. Ein grosser Stil. Über wen müssen wir noch reden? Wir müssen ein paar Namen...
Chetan Chakiri, vielleicht noch ganz schnell.
Ja, sag doch etwas zum
Ja, Chakiri. Wir haben ja nach dem ersten Match über ihn ein bisschen gewährweiset, wie gut oder wie schlecht tut denn die MLS, oder? Er hat jetzt zwar dort viel gespielt, aber wie fest hat er sich vielleicht auch dort ein Niveau angepasst? Ich glaube, du bist es, Dino, der gesagt hat, das tut nicht gut. nein, so. Habe ich anders in Erinnerung. Nein, ja,
also... Du bist es gewesen.
So, okay. Nein, aber man hat ja gestern einfach gesehen, die magische, er ist vielleicht nicht mehr der grosse Läufer, er hat auch immer wieder mal das Defensiv-Duell abgebrochen, wenn er gemerkt hat, er kommt nicht hinten nach, was vielleicht auch ein bisschen für Ärger gesorgt hat bei den Zuschauern, aber die magischen Momente, ich meine, der Pass vor dem 3-2 dort reinspielen, so, auch wenn der Vargas nachher fast noch besser macht mit dieser Ablage, aber schon allein den Pass dort reinspielen, das ist überragend, oder? Und auch, wie er 1-0 schiesst, das verlierst du nicht, auch wenn du in einer schwachen Liga wie dem MLS spielst, aber das ist wie Velofahren, die besonderen Momente, die hast du einfach drin, das ist Talent, das verlierst du nicht. Darum brauchen wir ihn.
Und
solange er das kann.
Ich glaube, darum brauchen wir ihn auch von Anfang an. Man hat gemerkt, er hat ein bisschen den Rost rausklopfen müssen. Ich weiß auch nicht, wo genau, aber auf jeden Fall hat er so eine Viertelstunde gebraucht. Ist mein Eindruck gewesen, bis er nachher so richtig im Match drin war.
Er hat gegen Brasilien ja nicht gespielt. Dort genau. Hat genau vielleicht der ein oder andere Moment so, wo er hätte können kreieren, haben wir nicht gehabt. Oder? Dort war das sehr strukturiert gewesen. Der Auftritt und er sorgt für Überraschungen und das braucht einfach die Schweiz, oder?
Das ist ein Auftritt, der Mut gemacht hat. Und dann ist Denis Zakaria eingewechselt worden. Und dann habe ich kurz gedacht, okay, jetzt werden wir Weltmeister. Und zwar einfach, der ist gekommen.
Du musst es gut begründen.
Nein, also hat die Position im Zentrum vom Sol übernommen, eigentlich kann man sagen. Also offiziell ist er, glaube ich, für einen Shaqiri eingewechselt worden, aber positionstechnisch eher im Zentrum. Und hat ziemlich robust, gleichzeitig ballsicher mit dem einen oder anderen Akzent nach vorne, meiner Meinung nach wirklich noch eine Qualitätssteigerung gebracht im Vergleich zu dem, was er so gemacht hat. Das soll gar nicht unbedingt im Gibril so irgendwie etwas wegnehmen. Der hat das nämlich ganz, ganz gut verrichtet, seine Arbeit. Aber man hat gemerkt, dass wenn der Zakaria in Form ist und Selbstvertrauen hat, und ich hoffe, das war jetzt nicht ein Strohfeuer gewesen, sondern man hat den hergebracht in diesen, Nazi ist ja noch nicht so lange zusammen, 2 Wochen, und bei Chelsea hat er am Schluss dann auch kurz mal noch Einsätze gehabt. Ich hoffe, der ist jetzt wieder in Schwung. Und dann ist er noch einmal ein absoluter Gewinn für das Mittelfeldzentrum. Also, das kann der Nationaltrainer wahrscheinlich besser beurteilen als ich, ob er ready ist für den Herr Kessler. Das sieht man nicht, nickt vehement mit dem Kopf.
Gut, ist aufgeleitet.
Wenn er parat ist für 90 Minuten, das kann ja andere besser beurteilen. Aber also dort den Punch, den er gebracht hat, den habe ich recht eindrücklich gefunden, muss ich sagen. Also, gibt der Nazi noch eine neue Dimension. Und dann ist er eben nicht der Chaka-Nachfolger, sondern eine sehr gute Ergänzung oder noch ist ein Upgrade, das wir hier haben. Also hat mich extrem positiv überrascht, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass er so gut drauf ist.
Ist ja auch symptomatisch für die Spielanlage, die wir gestern hatten, die Schweizer Nazi, oder? Gegen Brasilien gegen Kamerun hat Muri den Fabian Frey gebracht, beim Stand von 1-0, wo in einem Sicherheitswechsel war. Jetzt hat er gestern Zakaria gebracht, weil er gewusst hat, wir müssen die Serben weiter nach vorne beschäftigen, oder? Und das ist symptomatisch für den ganzen Auftritt. Wir müssen offensiv, auftreten, oder? Um die in Bedrängnis zu bringen. Und nicht auf Sicherheit spielen.
Dann wäre der Frieden falsch gewesen. Das falsche Signal, genau. Auch die ganze Mannschaft. Mm-hmm. Das ist beeindruckend, wie breit man aufgestellt ist, wer auch eingewechselt wird oder wer auch von Anfang an spielt. Das funktioniert immer irgendwie. Gut, das Spiel gegen Brasilien hat man vielleicht, ich weiss nicht, ob der Scheck dort etwas ausrichten konnte. Er braucht ja dann auch Leute, die in die Tiefe gehen, um die Pass zu spielen, oder muss selber in die Tiefe gehen und dann muss er die Bälle kriegen. Und das ist, glaube ich, dort schon nicht die Idee gewesen. Aber grundsätzlich ist es aufgegangen, das ist das Wichtigste. Und dort, wenn vom ganzen Kader kannst profitieren und alle reinkommen und auch merken, sie werden geschätzt und auch gebraucht, hast du natürlich den Vorteil, dass du den Zusammenhalt hast und das Gruppengefühl kannst entwickeln. Und das ergibt sich ja im Turnier eigentlich von selber, weil das Turnier geht vorwärts. Hast immer 3 Spiele, Gruppenspiel. Wie es dann rauskommt, das beeinflusst natürlich das Gefühl in der Gruppe wesentlich. Aber wenn auch so ein Zakaria kannst bringen und der erfüllt den Job im Mittelfeld so, wenn er das gemacht hat gestern, das macht auch allen Mut. Also dann weisst du auch, wenn mal etwas passiert, haben wir noch einen. Oder einen, den man auch mal von Anfang an bringen kann. Ich weiss nicht, ob das die Absicht ist. Für das ist natürlich auch immer schwierig abzuschätzen, wenn du im Stand von der E2 dann reinkommst und das Spiel hat sich schon mehr oder weniger ein bisschen abgewetzt. nicht mehr alles so strukturiert, ist es noch schwierig zu lesen, wie gut jetzt die Leistung tatsächlich war. Von Anfang an, wenn es noch 0-0 steht, muss noch ein bisschen bedächtiger sein. Aber darum hat er wahrscheinlich auch den gebracht, den er noch gebracht hat. Aber macht gleich Mut, auch für die Gruppe.
Am Schluss muss man sagen, alles richtig gemacht. Christian Fasnacht, wenn ich da gerade auf die Einwechslung schaue, in der 83. gekommen, die goldige Chance auf dem Fuß gehabt, sogar noch für eine Gruppensieg zu sorgen, ist eigentlich die einzige grosse Gelegenheit noch gewesen, am Schluss, wo man auch nicht mit Vehemenzen oder das vierte Goal gesucht hat. Hat, glaube ich, auch ein bisschen Verwirrung gegeben auf dem Platz. Also, wer ist es gewesen? Der Fabian Schär, glaube ich, der nach dem Spiel beim SRF darüber geredet hat, dass es ja schon reingemeldet wurde mit einem zweiten Goal wie einem Gruppensieger, aber da war man nicht sicher gewesen, was passiert, wenn man einen überkommt. Ist er dann auch hinüber? Darum lieber nicht.
Ja, das hat gelegt. Oh, das hat gelegt.
Ja, eben, den Nachsatz hätte man ihm vielleicht müssen mitgeben müssen. Das hat man der Mannschaft ja auch angesehen, dass sie mit dem 3-2 absolut zufrieden ist. Fasnacht, ja, hat sein Aufgebot rechtfertigen, wenn er dann irgendwie am Milinkovic-Savic vorbeibringt im serbischen Goal, dann wäre
was? 4-2 gewesen.
Fasnachtsparty. endgültig gestiegen und die Schweizer Nazi müsste schon am Montag, man hätte wahrscheinlich einfach länger Pause, weil am Montag hätte man dann schon müssen spielen gegen Südkorea. Jetzt geht es erst am Dienstag weiter, über das reden wir nachher.
Aber immerhin, also muss auch sagen. Und zudem, vielleicht noch ein Satz, dort habe ich dann zwischendurch mal reingeflickert, dort war gerade Benny Huckler da, der dann gesagt hat, ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil was da eben reingerufen werde, jeweils von der Seite, das können wir auch nicht immer alles glauben. Lustig gedacht, weil ja, eben, dort ist dann, bricht dann vielleicht die Euphorie aus und ja, machen, aber ob die wirklich alles überlegt haben, es gibt ja ab und zu so irre Wendungen und Wolten in diesen Tabellen mit Konstellationen, plötzlich kommen noch die gelben Karten dazu und so, da bist du lieber auf der sicheren Seite.
Ja, also du musst schon wissen, auf wer du los ist. Das ist sicher richtig.
Allgemein eigentlich noch.
Das ist eine Lebensweisheit.
Ja. Ja.
Für das sind wir ja da. Fußball, Berichterstattung und Lebensweisheiten. Mode-Podcast sind wir, glaube ich, auch kurz gewesen.
Ja, wir haben schon Empfehlungen über Waschmaschinen. Backpapier zum Beispiel haben wir schon erforscht, analysiert.
Im Aargau kommt dann ein leichter Sturm auf, höre ich.
Ah ja, aber ist gut. Ich habe mich gerettet davor.
Das ist sehr beruhigend. Das müsste ich bereit sagen. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir über einen Elefant im Raum, wie der Amerikaner würde sagen, müssen reden. Granit Xhaka. Ich glaube, sein Name ist noch nicht gefallen. Wir nehmen jetzt doch schon 20 Minuten auf, rund. Was machen wir aus dem Auftritt gestern zu Abend?
Ja, sportlich top, oder? Er hat die Mannschaft zusammengehabt, Spiritus Rector gewesen, also einmal mehr seine Wichtigkeit bewiesen. Ja, über das andere, was man jetzt natürlich diskutiert, der Griff zwischen beiden, braucht es das Liebe nachher anlegen? Was ist also, da die
kann Idee? Da, kann man dazu sagen, also vielleicht noch schnell ergänzen, zwischenbei hat er sich gegriffen irgendwo vor der serbischen Bank und dann etwas in eine richtige serbische Bank gerufen. Da gibt es verschiedenste Interpretationen, die umgehen. Ich glaube, es bringt nicht so viel, sich da allzu fest in Details zu verlieren. Es ist sicher jetzt nicht unbedingt eine höfliche Geste von der Völkerverständigung gewesen. Ich glaube, das kann man sagen, ohne irgendjemandem Unrecht zu tun. Und nach dem Match hat er das Liebli vom Ardon Yashari angezogen. Das ist der bis jetzt einzige Spieler, der nicht zum Einsatz gekommen ist in diesem Turnier für die Nazi. Feldspieler mindestens. Das allein wäre jetzt noch nicht ganz grosses Problem. Der Punkt ist aber der, er hat damit mindestens für die Serben provoziert, weil gleichzeitig der Adem Yashari ein kosovarischer Freiheitskämpfer war, der in Serbien als Terrorist gesehen wird. Er hat dann das Yashari-Liebli angezogen und umgekehrt nach vorne auf dem Party-Mannschaftsfoto präsentiert, strahlend. Das haben die Serben nicht so witzig gefunden. Und wir wissen, nach dem Match hat er gesagt, das muss man korrekterweise auch noch anfügen, das sei nicht politisch gewesen, der Yashari sei ein Mannschaftskollege, wo sehr witzig ist und wo ich immer nach Tipps frage und wo einen grossen Weg vor sich hat. Und er hat im Formspiel schon gesagt, er zieht sein Liebling an, wenn er ein Goal schiesse oder wenn man gönne. Das die Fakten. Ja. Und jetzt gibt es Diskussion. Stand jetzt, Samstag 12.58 Uhr, gibt es keine Informationen darüber, ob die FIFA tatsächlich ermittelt. Also man kann vor allem für obszöne Gesten und politische Statements sie sperren möglich. Das wissen wir seit 2018 ja bestens, dass das grundsätzlich im Rahmen des Möglichen ist bei Weltmeisterschaftsturnier. Stand jetzt gibt es keine Informationen darüber. Bringt jetzt also auch nicht extrem viel zu spekulieren, was da im Detail könnte passieren. Aber ist das wirklich nötig gewesen?
Puh. Ja, jetzt das mit dem Liebli, das ist, hat er sich vielleicht schon voraus überlegt, wie er das dann macht. Ich kann mir sagen, clever schon die Ausrede überlegt im Voraus, oder? Mit dem Loben vom Teamkollegen, vom Jungen. Das mit dem Schrittlängen. Ich has aus emotionaler Sicht absolut verstehen, weil das ist sicher auch nicht Kindergarten gewesen, was da die Serben alles reingerufen haben. Aber ja, es ist ein emotional verständlicher Ausbruch, aber ja, ich bin ein bisschen zweigespalten, oder? Aus selber ehemaliger Fußballer und auf dem Platz gehen die Emotionen hoch, fände ich es schade, wenn er für das bestraft wird, aber ja, im Reglement steht, ob es zöne Gesten können eine Sperre nachvollziehen, also muss man vielleicht schon damit rechnen, dass da die FIFA heranschaut, wo ja an dieser WM bekannt ist, ziemlich rigoros durchzugreifen, wenn es um solche Sachen geht, oder?
Ja, also ich muss sagen, als ehemaliger Sportler, der Weltmeisterschaft gespielt hat, wenn dann ja, bei der grossen Bühne die Nerven nicht im Griff hast und der Mannschaft schadest, dann ist natürlich alles andere Nebensache nachher. Also sich hat gewusst, er ganz bestimmt muss sich auf Provokationen einstellen und mit denen sollte er auch souverän können umgehen. Aber man muss ja auch immer den Menschen noch im Bild haben. Der Xhaka funktioniert so. Also seine ganze Art trägt dazu bei, dass er so spielen kann, wie er spielt. Nur, ja, wenn es dann eine Sperre gibt wegen dem, wenn es nichts mehr nicht passiert, kann man sagen, Schwamm drüber, das sieht uns nicht mehr. Aber wenn er dann fehlt wegen so etwas, ja, es hat dann noch eine Szene gegeben, wo er sich meiner Meinung nach vorbildlich verhalten hat, was die Schupferei gibt im Ecken draussen. Der Goalie von der Serben geht ihm noch an die Gurgel. Er ist stark
geblieben. Das ist sehr cool geblieben, oder? Wäre auch schon anders gewesen in der Vergangenheit, wahrscheinlich, oder?
Aber das halt dort bei der Bank. Man hat ja gesehen, die Serben sind von der Bank richtig auf den Platz gestürmt. Ja, diese verbalen Provokationen, die musst du einfach mal können schlucken und sagen, gut, sollen doch die, ich mache nichts. Mit der Reaktion darauf heizt sich dann das Thema wieder an und weiß auch nicht genau, was daraus passiert. Also die finde ich, die muss er sich schenken, diese Sachen. Dort einfach
ein Ohr rein. Christoph Kramer im ZDF, der ja lange bei Gladbach mit ihm zusammengespielt hat, hat gesagt, du wirst solche Sachen nie aus dem Xhaka rausbringen, hat aber nachher angefügt, wenn sie die Schwelle aus ihm rausnehmen oder wenn er sie ablegen würde, dann wäre er auch sportlich nicht mehr der, wo er ist, oder? Also er braucht das, oder? Es ist, ja, wichtig, dass er emotional da immer an der Grenze oben ist, um sich selber können pushen und dass es dann schnell überschwappt. Das ist aus menschlicher Sicht verständlich, aber ja, extrem ärgerlich, oder?
Wenn du Rote kriegst oder wenn du gesperrt wirst, das, als Erklärung nützt dir das nichts, ihn selber nicht und die Mannschaft auch nicht. Wenn du sagst, ja, er ist halt einfach so. Zu einem grossen Spieler gehört auch, dass er gewisse Sachen kann einstecken kann. Das ist immer auch eine Begleiterscheinung von einem Star, wo, wenn man das so sagen will, wo eine besondere Leistung bringen kann. Die werden auch herausgefordert durch Gegenspieler, durch Zuschauer und so weiter. Dann gehört es dazu, dass man gewisse Sachen einfach auch akzeptiert und schluckt und sich so verhält, dass die Mannschaft nicht schadet. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Wenn jetzt da nichts passiert, dann muss man sagen, hat er Glück gehabt, weil aufgrund vom Regelwerk ist es so, wie Manuel Gysi vorhin gesagt hat, Provokationen und obszöne Gesten, die sollen auch bestraft werden. Und man könnte nicht sagen, ja, weil einer von unseren Spielern das gemacht hat, es ist nicht so schlimm. Es sollte nicht passieren.
Also es ist, man muss ja dazu sagen, sehr viel über Mütter geredet worden in diesem Spiel offensichtlich, wenn man den diversen Lippenleser darf glauben, die sich auch schon in den sozialen Medien gemeldet haben. Also der Trainer, der Herr Stojkovic von den Serben, muss albanische Mütter, ja, man kann sich ungefähr vorstellen, was er über albanische Mütter gesagt hat. Dann sagen die Mamis von den Serben. Ich bin ja der Meinung, man könnte Mütter recht gut aus dem Spiel lassen. Die sind sowieso schon genug gestresst, wenn sie ihren Söhnen und keine Ahnung, Ehepartner oder was auch immer müssen zuschauen, wenn sie dort shooten. Also die Faszination hat sich mir sowieso noch nicht so ganz erschlossen. Aber das ist auch wurscht. Also man weiss, dass man manche einen gut, logischerweise, gut kann provozieren, wenn man auf seine Mami losgeht.
Ich weiss auch nicht,
was man dann... Ich fände es ja eigentlich... Ich würde ja das positiv finden, wenn man ein bisschen kreativer würde beleidigen. Also, wenigstens etwas raus über die Mutter, wo man noch nicht weiss und geht nachher nicht dort drauf. Oder,
also du verlangst von denen, dass sie sich noch intensiver mit den Müttern der Gegenspieler beschäftigen?
Also ich finde entweder ganz oder gar nicht. Ich finde einfach so irgendetwas dahin geworfen.
Ja gut, aber der Reflex ist ja, der Reflex ist ja relativ einfach. Jeder nutzt den, den Spruch, um den anderen beleidigen. Kann ihn aber selber nicht hören, weil er sich dann beleidigt fühlt.
Genau.
Das ist irgendwie ein Teufelskreis, wo sie nicht rauskommen. Selber können sie es nicht akzeptieren. Bleiben lassen, wenn sie es auch nicht. Also ja, dann müssen sie halt mit dem leben.
Und ich verstehe, also ich muss sagen, ich kann bis zu einem gewissen Punkt kann ich Granit Xhaka verstehen. Ich meine, seine Geschichte und vor allem die Geschichte von seiner Familie im Zusammenhang mit Ex-Jugoslawien und den Serben, die ist belastet. Und ich verstehe die Perspektive von den Xhakas ganz grundsätzlich. Also das, ich finde, das darf man an dieser Stelle auch mal sagen. Und ich kann nachvollziehen, dass es schwierig ist, irgendwo nachher in der Hitze des Gefechts, gerade wenn man so polet ist, dass einem dann vielleicht die Sicherungen eher ein bisschen früher durchgehen als anderen. Ja, ich bin eigentlich überrascht gewesen, wo er nachher vor der Bank plötzlich sich in Schritt lenkt, weil er sich bis dort recht gut im Griff gehabt. Also Shaqiri-Jubu ist ja dann der erste Test gewesen, beim frühen Goal, wo wir gemerkt haben, okay, also immerhin, es fliegen keine Doppeladler bei diesem Spiel, das scheint zu funktionieren. Die Serben haben das ja auch nicht lustig gefunden, hat sich dort den Zeigefinger auf die Lippen gelegt. Vlahovic hat das nachher auch noch gemacht, als er sein Goal geschossen hat und sich übrigens auch zwischen den Beinen kratzt bei diesem Goal. Also es ist auch nicht nur über Mütter sehr viel geredet worden, sondern auch sich irgendwo in intime Gegenden gelenkt worden. Also eine ganz komische, sehr seltsame Gemengelage, wenn man mich fragt. Also ja... Ich kann nachvollziehen, dass man dort ein bisschen durch den Wind ist, als Beteiligter. Wir waren es auch alle gewesen.
Also irgendwie in der zweiten Halbzeit zu viel. Dann,
aber ja.
Man sucht man nicht auch immer irgendetwas bei dem Spiel. Also wenn da nichts passiert, dann wundert man sich vielleicht am Schluss. Und wenn nicht genug passiert, geht man noch schauen. Man hat natürlich schon jedes Detail im Blick und im Visier. Oder was passiert so? Was hat der noch gemacht? Aha. Wer hat
aber das provoziert? Ich
dann soll man doch das auch ein Stück weit zulassen. Also du kannst ja die Emotionen nicht ganz abstellen. Und du weißt, wenn die Mannschaften gegeneinander spielen, dann wird provoziert, weil sie es einfach nicht können bleiben lassen. Eben, wir haben vorher über die Sprüche über die Mütter geredet. Wieso machen sie das? Weil sie es können und weil sie es nicht können bleiben lassen vor allem. Und jeder ist gleich empfindlich wie der andere. Also er wirft einem anderen vor, hat den Spruch gemacht über seine Mutter. Er macht aber den gleichen Spruch über die andere Mutter. Also da kommst du auch nie hin. Also das ist scheinbar einfach in denen drin. Ja, dann machen sie es, aber beklagen euch bitte nicht. Und ich finde auch, also jeder hat eine Vergangenheit und ein Haufen Leute haben schwierige Zeiten erlebt, wo sie jünger gewesen sind. Die einen so, die anderen so. Ich finde das, ja, wenn man dann das ewig benutzt, irgendwann mal ein bisschen überstrapaziert, die Entschuldigung, es ist irgendetwas passiert. Irgendwann einmal. Das kann man auch mal verarbeiten und dann ist es gut, oder?
Ja, es wäre... so der abschließende Reifetest gewesen, glaube ich, wenn er jetzt da völlig unfallfrei durchgekommen wäre, sag es mal so.
Ja, das muss er gar nicht mehr aussehen, soll er ruhig die Emotionen zeigen. Solange er sich selber nicht aus dem Spiel nimmt, Mannschaft genau. Beschädigt, ist er das wunderbar. Er funktioniert ja so mit den Emotionen. Muss einfach schauen, dass nicht viel passiert. Also nicht, dass wie gesagt, Mannschaft beeinträchtigt wird, die Chancen beeinträchtigt werden, allenfalls ein Achtelfinal.
Aber das ist jetzt das Problem, dass man nicht ausschliessen kann, dass am Schluss jetzt noch FIFA kommt und sagt, tut uns leid, aber wir haben es auch gesehen. Und jetzt hat es Konsequenzen. Und da, dort machst du ja dann wieder angreifbar, auch als Sportler. Logisch. Das ist das Problem.
Ja, das gehört aber dazu. Also die Verantwortung trägst du als Sportler selber, so wie du auftrittst auf dem Spielfeld, haltest du dich an die Regeln oder nicht. Wenn du nicht an die Regeln haltest, dann wirst bestraft. Also, wenn es nicht unsere Spieler sind, hoffen wir ja auch, dass das Regelwerk greift und alle gleich behandelt werden, wenn denn das möglich ist. Wenn jetzt noch Serben bestraft werden im Nachhinein, ist denen das gleich, weil die draus sind. Mhm. Wenn es umgekehrt wäre, würden wir auch sagen, ja, der Jack hat noch eine Sperrung kassiert wegen seinem Verhalten, aber wir sind schon ausgeschieden. Pff, ja. Wann muss er sie absitzen? Das ist dann vielleicht noch die Frage, die wir uns stellen. Und jetzt stellen wir uns diese Frage ganz bestimmt, weil wir nicht wollen, dass er nicht spielen kann. Und hoffen darauf, dass die FIFA nichts unternimmt.
Sollen wir das Auge zudrücken?
Genau, wie es auch okay. Ab und zu machen.
Für Yashari übrigens, für die Aktion, können sie ihn beim besten Willen nicht belangen. Das können sie nie im Leben beweisen, dass es als politische Botschaft zu verstehen ist. Da mache ich mir nicht so viel Sorge. Auch wenn, wie der Seba sagt, das wahrscheinlich kein grosser Schelm muss sein, um dort eins und eins zusammenzählen, dass man sich das wahrscheinlich im Voraus so schon überlegt. Aber,
also, vielleicht ist ja dann der Yashari der, wo der Chaka ersetzt gegen Portugal. Muri sind ja so Move durchaus zuzutrauen. Es ist müßig, der Stand jetzt darüber diskutieren, weil wir keine Ahnung haben, oder wie reagiert FIFA, reagiert es überhaupt noch? Ja, wir werden es sehen. Und klar ist, wenn er nicht spielt, dann ist es eine Riesenschwächung, oder?
Ja, also ich sage, es ist Wochenende. Die Leute sollen sich auch mal ausruhen. Wie eine FIFA-Disziplinarkommission. Da muss man jetzt nicht schlafende Hunde wegkriegen. Das soll mal runterfahren. Es war eine harte Gruppenphase. Sich auf die Match konzentrieren, die jetzt sind. Und 5 Grad sein, das wäre mein Appell. Auf einer positiven Note noch aufzuhören zu dem Serbien-Match. Ricardo Rodriguez, sensationelles Spiel gemacht. Eigentlich fast, also aus meiner Sicht der beste Schweizer gewesen.
Ja, man hat das Gefühl gehabt, dass der noch mal in eine Jungbrunnen reingefallen, oder, vor dem Match, dass der abgespult hat und vor allem offensiv gebracht hat. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Nazi von ihm, wo immer so ein bisschen als träge wirkt und vor allem darauf bedacht, dass hinten alles gut ist, aber nach vorne, das interessiert mich eigentlich nicht. Nein, sensationell. Wirklich, auch der Pass sein ist so ein scharfer, ich weiß gar nicht mehr auf wer, wo es nachher eine Chance gibt, überragend. Ja, ganz grosser Match und alle, die sagen, wir haben das Linksverteidiger-Problem, das sind gestern sicher nicht mehr so.
Also ohne Rodriguez haben wir, glaube ich, immer noch eins. Behaupte jetzt mal. Aber ja, solange
er spielt. Es gibt ja schon Stimmen, die sagen, der ist durch, oder? Und zu langweilig und zu wenig nach vorne, nicht modern, so wie das andere Linksverteidiger machen. Nein.
Ja, kann man definitiv sagen. Nein, also er hat jetzt in dieser... Also gestern hat er auch... Eben, nach vorne recht Alarm gemacht. Ich glaube, das muss man schon sehen. Also dort war nichts von irgendwo das Phlegma, wo man einem Amix unterstellt, sondern hat seine Seite mehr als im Griff gehabt. Also er hat dort recht diktiert, was läuft. Sehr grosses Spielverständnis. Ist übrigens als einziger Verteidiger, glaube ich, der so in Frage kommt, jetzt zu spielen im Achtelfinale, nicht verwarnt. Das ist, denke ich, mir auch noch ein Plus. Also auch dort, clever unterwegs, während der Fabian Schär relativ, ich weiß gar nicht, wenn es war, ja, im Kopf, dass es relativ früh im Match war, sich auch eine Gelbe abgehalten hat. Nein, das war der Wittmer. Egal.
Der Wittmer hat früher Geld gehabt, ja.
Genau, aber der Schär hat sich auch eine abgeholt. Also man hat jetzt sämtliche drei Innenverteidiger, die realistische Chancen haben, von Anfang an zu spielen. Wenn es bei dieser Viererkette bleibt, ich fordere jetzt auch noch das dritte Mal die Dreierkette. Nein, ich glaube, das lassen wir. Bis jetzt lässt es mich nicht auf mich. Aber Rodriguez, also ein grosses Plus tatsächlich. Reden wir kurz noch über andere Nationen. Und dann kommen wir noch einmal zu der Nazi zurück, wenn wir nämlich nach vorne schauen. Aber es haben sich ja doch schon ein paar verabschiedet. Sebastian, du hast gesagt, wir haben dir aufmerksam gelauscht und das natürlich gelost. Die Deutschen seien zurück nach dem Unentschieden gegen Spanien. Oh, du hast nicht Unrecht gehabt.
Ja, ich habe nicht Unrecht gehabt. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass Japan Spanien schlägt? Wer hätte vor allem damit gerechnet, dass die Bälle, die draussen sind, als drinnen gegeben werden von den Schiedsrichtern?
Jetzt wird es unsachlich.
wenn wir da schon bei umstrittenen Entscheiden sind. Nein, ja, in dem Match können sie sich nicht viel vorwerfen lassen. Die Deutschen haben im ersten Match versagt. Und jetzt geht das grosse Heulen los. Also es ist ja schon im vollen Gang. Und nach der WM 18 hat sogar der Jogi Löw gesagt, es braucht jetzt ganz tiefgreifende Veränderungen. Konsequent ist es, dass er und der Oliver Bierhoff bleiben. Von Veränderung keine Spur. Jetzt gehen die gleichen Diskussionen wieder los. Ich glaube einfach sowas, für die Signalwirkung muss es jetzt scheppern bei den Deutschen, vor allem hinblicklich, weil auf DM24, Heimturnier, wenn man jetzt einfach so in das Turnier geht, dann ist bis dann schlechte Stimmung und sehr viele Zweifel. Darum braucht es wahrscheinlich jetzt ein Bauernopfer und ich tippe mal drauf, dass es der Oliver Bierhoff wird sein, der Nationalmannschaftsdirektor, wo im Jargon bleiben, enteiert wird, oder?
Oh,
enteiert, das stimmt fürchterlich. Aber langt das? Also, mit schon ein bisschen stolz, dass die Aussagen, die du gehabt hast, man hat Manuel Neuer gesehen direkt nach dem Spiel, der gesagt hat, man auf keinen Fall zurücktreten, der Hansi Flick freut sich schon auf die EM. Der Bierhoff hat gesagt, ja, er hat eigentlich nichts. Da fragt man sich schon, was denn die knallharten Analysen, die der DFB-Präsident fordert, was denn da dabei rauskommt, wenn niemand auch noch annähernd selbstkritisch ist. Ich habe mich auch gewundert, dass man hat dann das letzte Spiel gegen Costa Rica hat man fast zu Tode analysiert, was da genau alles schief gelaufen ist. Ja, auch in dem Spiel, also Costa Rica hat zwischendurch geführt, 2-1. Im Moment vor ein paar Minuten sind Deutschland und Spanien draus gewesen, was eigentlich noch amüsant war. Wenn man sich vorgestellt hat, Costa Rica und Japan weiter in dieser Gruppe, dann wäre die Welt wirklich Kopf gestanden. Aber ich weiß nicht, ob die Deutschen, ich habe mich wirklich überlegt, was sie da so gehört haben von den Experten, vom Kramer, vom Mertesacker, also richtig erfassen kann man das noch gar nicht. Ich finde es auch schwierig, direkt nach so einem Spiel ein ganzes Turnier zu analysieren. Und was ist denn schief gelaufen? Wenn die gegen Japan die Goal gemacht hätten in der ersten Halbzeit, 3-0 geführt hätten, hätten sie das Spiel nie verloren. Dann wäre noch das 1-1 gegen Spanien. Vielleicht hätten sie den Match sogar gewonnen und wären durch gewesen. Also da kann so viel passieren. Und es sind immer die gleichen Leute involviert. Sind denn die aufgrund von dem Ergebnis jetzt gut? Und sonst wären es nicht gut gewesen oder umgekehrt. Also das zu ergründen, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Und das deutet auch darauf hin, dass die selber nicht wissen, was passiert ist. Weil die Diskussionen, die jetzt geführt werden, da ist man dann schnell einfach, es müssen Köpfe rollen. Ja, welche?
Hast du den Pflasterli-Polit, da gebe ich dir ein Stückchen
recht. Ich finde einfach, wenn es wirklich etwas bewegen will mit dem Signal, dann muss das von der Mannschaft auskommen. Also, dann müssen wir Manu Neuer sagen, danke vielmals, du bist lang der beste Goalie gewesen auf der Welt. Jetzt bist es nicht mehr, dass mal die hinten dran hat, der Stegen und andere Goalies, ich glaube der Trapp von Frankfurt, der hervorragender Goalie ist, vielleicht dort mal mit dem Signal anfangen und sagen, jetzt brauchen wir mal einen neuen Captain. Dann müssen wir mit dem Müller wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, wo man immer so ein bisschen als fantastischer Spieler betrachtet hat, der völlig unorthodox, nicht in ein Schema passt und dadurch den Gegner zu denken gibt und die überrascht. Das hat auch nicht mehr funktioniert. Also, vielleicht hätte man sich so frühzeitiger lösen müssen von diesen Leuten und anderen eine Chance geben. Weil sie haben die jungen Spieler, die in die Tiefe gehen, Musiala mit dem Sané zusammen zum Beispiel, die können in der Offensive etwas bewirken. Und dann hast du wieder den Müller, der immer eingesetzt wird. Ich meine, der Füllkrug hat 66 Minuten gespielt während dem ganzen Turnier, hat 2 Goal gemacht. Der Müller hat fast 3 Matches durchgespielt, nichts getroffen. Havertz hat auch ein Match gespielt und dann noch Einsätze gehabt, 2 Goal gemacht. Und Musiala, Gnabry, Müller haben zusammen 1 Goal geschossen und fast durchgespielt. Also, vielleicht muss man sich auch ein bisschen von dem Bayern-Block auf irgendeine Art und Weise verabschieden. Also, der Neuer, der dunkelt mir so, das zweite Goal gegen Japan, da haben wir schon mal darüber diskutiert. Ja, nicht über alle Zweifler haben, ob das der Nationalmannschaft gut tut, wenn man die Leute einfach immer weiterzieht, da bin ich nicht sicher.
Also, ich schaue da ja wirklich fasziniert zu. Sehr die letzten Tage eigentlich mit Katastrophentourismus verbracht. Also direkt nach dem Match gegen Costa Rica habe ich wirklich bis zur letzten Sekunde ARD geschaut, wo dann wirklich alles ausbeindelt worden ist, wo zuerst der Nationaltrainer, der Herr Flick, interviewt worden ist in der Sendung, noch herrlich mit dem Bastian Schweinsteiger aneinander geraten ist. Schweinsteiger dort einen kurzen Moment ein bisschen so gewirkt wie ein Schüler, der doch nicht ganz so gut vorbereitet ist und dann an die Wandtafel muss und dann musste er erklären, warum, an was er jetzt da seine Kritikpunkte festmache. Dann später Oliver Bierhoff mit einem ein bisschen verwirrenden Auftritt. Also hat darauf hergewiesen, dass er ja eigentlich einen guten Job macht. Ich bin ja schon 18 Jahre dabei, auch wenn jetzt die letzten 3 Turniere nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorstellt.
Also, Teflon Bierhoff, ja, habe ich auch irgendwo gelesen.
Ja, also es ist ja dann immer sehr unterhaltsam, was passiert, wenn unsere nördlichen Nachbarn nicht so abschneiden, wie sie sich das vorstellen. Also man muss sich einfach bewusst sein, gerade jetzt, wenn es um den Bayern-Block geht, wenn man den Hansi Flick hat, der zuerst langjähriger Co-Trainer war von Jogi Löw, nachher Bayern München zu einer sehr, sehr guten Saison geführt hat, da hat man unbedingt wollen, dass der höchstwahrscheinlich auf die Spieler wird setzen, die bei Bayern München gute Dienste da haben. Das ist jetzt keine grosse Überraschung, abgesehen davon, dass man, glaube ich, vor der Weltmeisterschaft nicht müssen erwarten, dass es eine Goalie-Diskussion gibt in Deutschland. Auch wenn jetzt also Neuer auch gegen Costa Rica nicht wirklich stilsicher war zum Teil. Keine Ahnung, an was es dann am Schluss liegt. Die würden jetzt auch nicht unbedingt abschreiben. Aber also, ja, es ist von A bis Z einfach ein schlechter, also mindestens der deutschen Nationalmannschaft nicht würdiger Auftritt an ihrem Selbstverständnis gewesen. Aber wenn man muss sagen, am Schluss haben sie einfach der erste Match vergeigt. Eigentlich unglaublich, wenn man ihn gesehen hat. Aber sie haben es geschafft. Und von dort an ist man nachher darauf angewiesen gewesen, dass andere mitspielen, zum Beispiel die Spanier. Und so richtig hässig auf die können sie nicht sein. Weil wer selber 2-1 verliert gegen Spanien, kann sich dann nicht gegen Japan kann sich nicht beklagen, wenn Spanien 2-1 verliert.
Das war die grosse Wut, ja, wo dann Kai Havertz zum Beispiel geltend gemacht hat. Ja, genau. Wütig auf sich selber und auf die Spanier, weil die jetzt das Gleiche gemacht haben. Also völlig absurd, kannst du auch nicht vergleichen. Zuerst spielt das Letzte. Die Spanier sind schon durch, dort sage ich immer, ja.
Also
nein, sie sind gemeint, sie sind durch. Ja, wenn du selber deine Leistung schon gebracht hast, bist du nicht verpflichtet, zum anderen zu helfen. So. Andererseits muss ich sagen, der Auftritt von der Spanier, dann, das war auch mit Signalwirkung von den Gegnern, dann latscht sie quasi ein, ja, geben euch ein bisschen Mühe und dann ist da etwas zu holen. Mhm. Aber, ja.
Also ich habe ja
nicht damit gerechnet, dass sie selber auch noch könnten in die Miese kommen dort. Das haben sie dann irgendwie gemerkt. Luis Enrique gesagt, wenn er gewusst hätte, dass sie könnten ausscheiden, hätte er einen Herzinfarkt, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben formuliert gewesen, aber ja. Genau. Aber offensichtlich nicht damit gerechnet, dass das überhaupt noch möglich ist.
Also ich habe ja, und damit hat er natürlich den Deutschen auch ein Wind aus der Segel genommen, ich habe ja so verstanden, dass das 2-1 von Costa Rica Teil von einem gross angelegten Masterplan von den Deutschen war, nämlich durch das, dass man selber 1-2 in Rückstand ist, die Spanier dazu zwingen, jetzt gegen Japan etwas zu machen und nachher schnell die 3 Goal schiessen, was es braucht. Aber dann hat man zu früh den Ausgleich geschossen. Das war nachher der Fehler gewesen. Und die Spanier haben das wahrscheinlich mitbekommen, auch wenn ja. Herr Enrique jetzt das Gegenteil behauptet. Und hat gesagt, ja gut, okay, dann können wir jetzt wieder liegen, dann müssen wir jetzt nicht überbeissen. Also, aber ja, dort hat man ein bisschen zu früh die Nerven verloren bei den deutschen Nazis.
Ja, und nachher haben sie zu fest noch auf Goal machen gespielt, oder? Irgendwann haben sie müssen sagen, komm, funken den Spanier durch, dass wir jetzt den Goalie rausnehmen, unsere, dass die Costa Ricaner noch ein paar Goal schiessen.
Dass die auch rausgehen, oder?
Oder ihr schiessen noch eins gegen die Japaner, das wäre eine Möglichkeit.
Was würdest du für Konsequenzen jetzt einleiten, Seba? Als im deutschen Fußball nächststehenden Fachmann?
Danke fürs Kompliment. Nein, der WM-Titel 14 basiert ja auf dem in Deutschland sehr strittigen, umstrittenen Mann Jürgen Klinsmann. Aber der war eigentlich der Gründer von dem Umbruch, den er 2004 nach dem missglückten EM übernommen hat und den ganzen Laden wirklich dort auf den Kopf gestellt hat und Professionalisierung in allen Bereichen, neue Trainingsmethoden, wirklich mit die Spieler ausgemistet und auf Junge wie Mertesacker, Schweinsteiger, Poldi gesetzt hat. Ich glaube, das ist das Einzige, wo jetzt eine neue Dynamik entwickeln kann, so hinblickend auf das Heimturnier, damit man wirklich eine junge Mannschaft sich einspielen kann und dann auch die Erwartungen nicht so hoch sind. Oder? Ich meine, wenn man das Kader anschaut, ist ja automatisch die Erwartungen hoch. Man hat den Captain von Manchester City, man hat den Bayern-Block, Kai Havertz, der Champions League-Finale entschieden hat. Schon. Das mit so Namen suggerierst du natürlich riesige Erwartungen, sprich WM-Titel, das kannst du ja fast nicht anders. Aber wenn du jetzt wirklich wie quasi neu Anfang machst, ein Moukoko wird in Stürmer Nummer 1, dann hast du junge, freche, wilde Mannschaft, aber auch nicht, wo nicht einen riesen Druck hat, oder? Wo sich dann einigermaßen unbeschwert bilden und zusammenfinden und dann ohne grossen Druck kann daheim EM aufspielen. Ich meine, 06 ist mir dann dritter geworden, glaube ich, schlussendlich mit erfrischendem Offensivfußball. Und das ist super gefeiert worden, oder? Der dritte Platz. Und ich glaube, so etwas würde jetzt helfen für die Stimmung im Land dort. Und
ich weiß nicht, ob sie schon wieder so weit sind. Also vor 2006 haben sie ja Turnier erlebt, wo zum Teil nicht gut gewesen sind.
Es braucht den Mut für wirklich.
Und mir kommt es so ein bisschen vor, wie Oli Kahn, oder? Oli Kahn ist eigentlich auch noch ein guter Goalie gewesen, wo man dann nicht mehr berücksichtigt hat. Bei Neuer kommt es mir jetzt ein bisschen so vor, als ob man schon zu lange an dem Fest gehalten hätte.
Aber es ist einfach so,
er ist ja immer noch ein guter Goalie. Aber genau, du brauchst Signalwirkung. Und wenn du an allem festhaltest, was die einst mal stark gemacht hat, dann ist der Umbruch wahnsinnig schwierig. Also wie sollen Junge daran glauben, dass sie jemals eine Chance kriegen, wenn ein Müller einfach durchspielt, der Füllkrug, der unzweifelhaft in Form ist und die Form auch ausspielt, doch nicht die Chance kriegt, die er sollte. Wenn der Hansi Flick wirklich das Ziel gehabt auf 8-0 zu spielen gegen Costa Rica, dann hätte er den Füllkrug bringen von Anfang an, der schon getroffen hat. So,
ich meine, das es ist ein drei Turnier hintereinander ist jetzt schief gegangen, oder? Um auf die alten Campen setzen, quasi. Oder? Genau. Man hat den Müller dann noch wieder zurück. Und, also, wenn die drei Turnier, die schief laufen, nicht genug sind, zu merken, wir müssen irgendwie grundlegend etwas verändern, dann weiss ich dann auch nicht, oder? Wenn man nicht weiter einfach so sich durchmogeln will,
dann ist man einfach nicht ehrlich
zu sich selber. Individuell gute Spieler und so hat, dann kann man einen Gündogan festhalten. Der ist auf Clubniveau ist der top, aber in der Nazi bringt er es halt nicht. Und Joshua Kimmich, der selber gesagt hat, er werde jetzt natürlich mit Misserfolg, der werde ja eben festgemacht und das ist unglaublich schlimm für ihn. Ja, aber ja, gut, er hat drei Turnier Möglichkeit gehabt, zu sagen, dass es mit ihm besser läuft, oder? Und darum, glaube ich, ist jetzt schon der Moment, vor allem, weil du jetzt auf ein Heimturnier hergehst.
Ja gut, aber Druck werden sie dort haben. Also die Deutschen können nicht sagen, bei der Heim-WM, wir haben zwar
eine junge Mannschaft,
wir sind nicht unter Druck, die werden nicht unter Druck sein. Aber das finde ich, das könnte ich auch verarbeiten. Nur darf der Flick jetzt nicht die gleichen Fehler machen, wie der Löw gemacht hat, nämlich immer am Alten festhalten, wo offensichtlich nicht funktioniert. Ich sage nicht, der Flick
muss sich gar nicht. Wenn man sich entscheidet für einen wirklich totalen Neuaufbau, dann muss man auch einen neuen Trainer. Weil der Flick ist ja zwar ins erste gute Jahr im Amt, aber er kommt ja aus dem Kuchen aus. Er war Sportdirektor gewesen, vorher im DFB, er war Jogi Löw Assistent gewesen, 14. Also wirklich ein neuer Mann ist es ja nicht gewesen, wenn wir ehrlich sind. Oder darum plädiere ich für einen Thomas Tuchel.
Ich wollte gerade sagen, der hat ja Zeit, glaube ich, im Moment.
Der hat Zeit und auch den Mut und auch können sagen, ich stuhle jetzt der einen oder andere raus, der zweifellos grosse Verdienste hat, der sagt, ich bringe jetzt einen neuen Goalie. Der Müller ist absolut kein Thema, auch die Hummelsdiskussion gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist das, wo jetzt die Mannschaft braucht, und ich bin auch nicht ganz einverstanden mit dem, was du sagst, Dino, falls sie haben nicht den gleichen, die Mannschaft jetzt, wenn sie so zusammenbleibt, hat viel mehr Druck an der Heim-EM, als wenn du jetzt etwas Neues aufbaust, eine junge Mannschaft.
Also ich glaube,
wo man dann einfach vor allem auch sieht, dass die sich verreist. Und,
ja, aber ja. Die deutsche Öffentlichkeit, die sieht ja ihre Mannschaft nicht als, ich sage jetzt mal, Mannschaft, wo man so im Vorbeigehen als Mitfavorit nennt, sondern der Anspruch des deutschen Fußball ist, dass man jederzeit kann so ein Turnier gewinnen kann. Das finde ich auch richtig. Also für das unterhalten sie auch eine Liga, die ziemlich nah ist, also näher an der Premier League als an der Super League, ist die Bundesliga. Und darum darf man auch etwas erwarten, dass es nicht immer funktioniert. Finde ich ja logisch. Ich frage mich einfach, was es bedeutet.
Aber du hast
nicht die EM können anfangen, ja, und sagen, wir haben eine junge Mannschaft, wir sind überhaupt nicht unter Druck. Das glaubt, das kauft kein Mensch ab in Deutschland.
Aber das Problem ist vor allem, die Alten haben es ja nicht geschafft. Also man muss sowieso etwas machen. Druck ist eigentlich, spielt gar keine Rolle, ob er jetzt grösser ist oder kleiner. Ich
sage ja nicht an den Alten festhalten, sondern im Gegenteil. Neuer austauschen, neue Goalie reinbringen, den Müller. Und dann hast du eine Dynamik, die schon ganz anders aussieht. Also, das sind die Figuren, die eigentlich die Nationalmannschaft immer noch definieren. Du hast den Müller, hast den Neuer. Klar hast du Musiala und der Sané, aber das sind immer noch Rampfiguren irgendwie.
Ich glaube, man muss denen tatsächlich jetzt den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, so, du fahrst jetzt, oder? Also das ist jetzt ihre Mannschaft. Das muss es eigentlich sein, 2 Jahre. Jetzt fixen wir das schnell für den DFB. Sie können uns nachher das Honorar schicken, das ist kein Problem. Wenn man auch gehört hat, dass ich glaube, ein Gündogan vor dem Turnier schon mehr oder weniger hat müssen überredet werden, dass er dabei bleibt, weil es man eigentlich, ja, hat es wahrscheinlich gesehen. Also, verstehe, dass man das macht, aber vielleicht ist das auch ein Signal dafür, dass es höchste Zeit ist, dass man martialisch gesagt jetzt einfach mal sprengt, schaut, auf wer setzen wir sicher und den Rest baut man rundum und dann sind wir bei denen. Also eigentlich ist der Musiala am Schluss, auch wenn er jetzt 19 ist, aber also der hat auch in dem letzten Match, hat ein, zwei Mal früher dürfen abspielen, aber in dem letzten Match gegen Costa Rica dann schon auch gezeigt, wo die Reise könnte hergehen könnte. Es kann ganz, ganz weit durchgehen. Also warum nicht sagen, das ist unser Kernstück, dann haben wir einen Sané rundherum, dann haben wir noch 2, 3 andere. Denken wir bitte an meinen Toni Rüdiger. Und der Rest organisiert man irgendwie rundum und dann funktioniert das wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Weil aber zum dem Neuanfang, ist ja okay. Zum dem Neuanfang Glaubwürdigkeit geben, plädiere ich halt dann schon dafür, wirklich auf allen Ebenen Neustart, und da braucht es einen neuen Mann für den Bierhof, aber auch einen neuen Trainer, der unbefleckt kommt.
Das wäre das Gescheiteste, ja, wenn du wirklich einen Neuanfang wagen willst. Oder? Aber selbst wenn du das machst, wenn es ein Tuchel kommt, der wird auch nicht ohne Druck arbeiten können. Also, die werden die EM nicht können in Angriff nehmen und sagen, jetzt sind wir 18 Monate nach der WM, die wir vergeigt haben, wir fangen neu an. Aber dann erwartet die Öffentlichkeit, dass Verbesserung eintritt. Weil sonst kannst du sagen, ja gut, wir haben zwar jetzt alles austauscht, aber es muss nichts passieren. Das wäre völlig unlogisch. Aber das wissen die selber auch, dass die müssen abliefern bei dieser EM.
Roberto Martinez könnte gleich Zeit haben, falls man einen Nationaltrainer sucht.
Ja gut, also wenn man dem seine Idee anschaut, die er mit Belgien hat, dann ist das wahrscheinlich nicht sehr empfehlenswert. Ja. Also die haben mir leid tun. Also die haben plötzlich im letzten Spiel, wo sie das Messer am Hals hatten, haben sie plötzlich vorwärts gespielt, wo der Lukaku auf dem Platz gestanden ist. Dann haben sie gemerkt, oh, es wäre ja möglich, dass man noch ein Goal schiesst, wenn man mal den Ball irgendwo in die Nähe vom 16er bringt.
Ja, man hat dann auch plötzlich so Trossards und Thielemanns gebracht. Also Martinez hat... Habe ich das Gefühl, jetzt hast du gemerkt, das war eine sehr elegante Überleitung. Sie sind gerade zack zu den Belgiern rüber, weil wir müssen vorwärts machen. Ich glaube, der Martinez hat dann versucht, mit dem Messer am Hals den Umbruch noch schnell zu machen, in der 60. Minute vom Spiel gegen Kroatien, so ungefähr. Lukaku war wahrscheinlich auch ein physisches Problem gewesen, dass er nicht vorher gespielt hat. Er ist dann in der Pause gegen Kroatien und ist irgendwie so ein Symbol wurde von diesem belgischen Turnier, oder? Also, ist gekommen, hat einen enormen Effekt gehabt, also eine riesen Präsenz in dieser zweiten Halbzeit. Es war wie so ein Magnet. Also du hast gemerkt, die komplette kroatische Hintermannschaft hat sich plötzlich um das physische Monster herum angefangen orientieren, was nachher der Spieler rundum, also meiner Interpretation nach, schon sehr gut da hat. Und nachher macht er es eigentlich lang gut, hebt die Bauleitzen ab. Aber wenn es darum geht, sein Goal reinzuschiessen, was waren es? 4 Grosschancen gewesen.
Ja gut, es kommt darauf an, wenn man die eine als Grosschance anschaut, eben auch von De Bruyne, Flanke von links, wo eigentlich draus war.
Das stimmt, ja. Aber er hat genug Chancen gehabt, zum Belgien weiterzuschießen.
Es wäre wichtig gewesen für ihn, dass er den reinmacht, zum Beispiel den Kopfball, der nachher, glaube ich, einen Meter über die Latte ist, für sein Selbstbewusstsein. Die anderen Situationen sind zum Teil auch schwierig gewesen. Also ein Ball, der am Goalie und am Verteidiger vorbeigeht, den er nachher an die Brust kriegt, da kannst du fast nicht reagieren. Also der Alan Shearer hat bei BBC zwar gesagt, Stürmer, der in Form ist, der fit ist, der reagiert wahrscheinlich so, dass er einen reflexartig gleich noch reinbringt, bin ich nicht ganz sicher. Da tut man einfach ein bisschen unrecht. Ein Abpraller hat er gehabt, wo er einen Pfosten hämmert, aber dort hat er müssen, also mit Trall noch an den Verteidiger vorbeischiessen und der geht dann rein Pfosten. Also, dort ist dann,
aber einen muss er machen. Einfach einen von denen. Er muss ja nicht 4 schiessen.
Nein, einer langt dann.
Einer hat gelernt.
Belgien, das ist wahnsinnig, sogar weiter gewesen.
Gut, das wäre eine vorstellen
mit dem Spiel, das die gemacht haben. Schon gegen Kanadier angefangen, also mutlos, ideenlos und ohne Esprit. Also bis auf die letzten 10 Minuten. Und dann wunderst du dich natürlich, dass mit 3 Spielen, wo nicht so gestaltet ist, wie du nicht weiterkommst. Und traust dann verpasste Chancen an, vom Lukaku, der seit dem August etwa eine halbe Stunde können eingesetzt werden konnte. Oberschenkelverletzung. Alle Hoffnung auf den, ja.
Der hat dann, wir hatten ihnen gezeigt, wie wichtig der Lukaku für die Mannschaft ist. Ja. Oder bis der reingekommen ist dort in der zweiten Halbzeit. Im letzten Match ist nicht viel gegangen bei den Belgiern und wie abhängig die von dem sind. Trotz all den anderen Superspielern, die sie haben. Aber bei Belgien ist, glaube ich, klar der Fall, die sind überaltert und was man da gehört hat von zerstritten, wie die zerstritten sind innerhalb von der Mannschaft, irgendwie ist doch mal Listen umgereicht worden, wer alles mit wem nicht mehr rettet in dieser Kabine. Also das muss ja wie eine Beerdigung die Stimmung sein, oder wenn die sich in der Kabine treffen. Also ich glaube, das ist das Problem bei Belgien, plus die Überalterung.
Ja, und
die brauchen auch einen neuen Anfang.
Dann gehst du am Schluss mit. Eigentlich war man extrem effizient gewesen. 1 Goal geschossen, 4 Punkte. Also, ich meine, hat ja dann mit dem Talent, das man hat, dann gleich eigentlich noch sehr viel rausgehauen, für das, dass also offensichtlich etwas nicht stimmt in dieser Mannschaft. Ich glaube, das kann man sagen. Ja, also dort ist die goldige Generation, das muss deren ihr Ende gewesen sein. Ein bisschen traurig, also versickert irgendwo auf halbem Weg. Sonst noch draus.
Vielleicht erwartet man dort einfach auch zu viel, oder? Man hat natürlich die Spieler, wie De Bruyne zum Beispiel, der bei Manchester City eine trägende Rolle spielt mit seinen Läufen, mit seinen Pässen, mit seinen Abschlüssen. Erinnere mich an den Freistoß, den er letztens in Winkel gezimmert hat. Also der kann eigentlich alles. Aber er braucht Mitspieler, die auf dem gleichen Programm sind. Und das hat Belgien offensichtlich nicht hergebracht. Also der Martinez nicht herausgefunden, dass die Mannschaft müsste offensiv wagemutiger spielen, weil das kann sie. Der Bräune kann abschliessen, der kann den Ball rauslecken. Das hat er auch gezeigt in den letzten 10 Minuten. Einmal auf der Trossero, glaube ich, raus. Der heisst Carrasco.
Enzo Trossero war mal Nationaltrainer. Janik Carrasco.
Carrasco. Der hat im Lauf den Ball angenommen, wo das Stück war, wo der Lukaku nach dem Pfosten geschossen hat. Wunderbare Chance. Es geht schon. Wieso, dass das nicht das Programm ist? Ich meine, der Anfang gegen Kanada zum Beispiel, das ist so etwas, das setzt sich nachher fest in der Mannschaft. Und wenn du Spieler ja hast, wieso machst du es denn nicht? Das verstehe ich nicht.
Ja, da können wir nur schweigen. Reden wir noch kurz über was? Urus. Uruguay. Dus. Die haben ein paar, also wirklich unfassbar, dass Ghana es schafft, schon wieder an einer WM eine Penalty gegen Uruguay zu verschießen. Das ist das Erste, was ich zu dem letzten Gruppenspiel zwischen diesen zwei Teams sagen
will. Unfassbar schlecht geschossen, der Penalty.
Erstaunlich, ja.
Also am Boden noch irgendwo. Du müsstest den Goalie so verladen können, der ist noch nicht einmal scharf.
Und dann hat man aber noch selber Penalty-Ärger gehabt, aus uruguayischer Sicht.
Ja, einerseits freut es mich für Luis Suarez, dass der nicht belohnt wird für seine Theatralik und für sein ewige Provozieren. dass der rausgefallen ist, dem habe ich gerne zugeschaut. Auch wenn das jetzt ein bisschen fies tönt, wenn er da berührt hat am Schluss. Mensch, ja, tut mir leid, aber mit dem kann ich gar nicht warm werden. aber nein, muss so. Natürlich muss fairerweise sagen, dass nach dem, was er vorhin angeschaut hat, die zwei Penalty-Szenen, der deutsche Schiedsrichter, dass er dann der dritte, wo der Cavani gefoult wird, dass er echt der klarste dann, von diesen drei Fällen, dass er den nicht gibt, das ist dann ein Witz für mich, oder? Also, das muss ganz klar Penalty sein, dann steht wahrscheinlich 3-0 und Uruguay ist weiter. Uruguay, abgesehen vom Suarez, auch, finde ich, sehr eine tolle Mannschaft, mit hervorragenden Spielern, zum Beispiel Valverde von Real Madrid, nein, also, das verstehe ich dann nicht aus Schiedsrichtersicht, dass man das nicht gut anschaut.
Ja, und aus Sicht vom VAR nicht, oder?
Ja, also das...
Wenn er es nicht sieht, müsste der VAR sagen, hey, Moment, das ist ein Fehlentscheid, das steht da hinten.
Also wenn das kein Foul ist, sorry, dann müssen wir aufhören, oder? Also, das ist ganz klar, das ist ein Vollsprint, rennt er mit Waden rein und bringt nicht zu Fall der Cavani. Also, das ist ein ganz klares Foul. Und ich habe die Vermutung, es ist, weil es halt eben vorher schon zweimal zu einer VAR-Szene gekommen ist, zu Penalties, hätte er dann Gefühl gehabt, jetzt kann ich nicht nur einen dritten anschauen, das ist einfach falsch, oder?
Also, ja. Ich muss vielleicht noch schnell erklären, wieso dass der Luis Suarez so verhasst ist. Er war ja nicht nur der Beisser. In Ghana ist er als der Leibhaftig bekannt.
Der Teufel, ja.
Was er gemacht hat dort, vor 4 Jahren, glaube ich.
Nein.
Wann ist das gewesen?
12 Jahre ist das
her. So lange her. Ja. Wahnsinn. Mhm. Wo er quasi wie ein Goal in den Ball gehabt hat. Und ein Beralter riskiert hat und dann hat man dann verschossen.
Genau, also wobei
der Leibhaftig.
Man da eigentlich der Leibhaftig muss in Schutz nehmen. Das ist immer gut. Ein Pakt mit dem leibhaftigen Schmieden, darum mache ich das jetzt. Ist ja jetzt auch angesprochen worden vor dem Spiel, logischerweise darauf, ob er sich eigentlich noch entschuldigen will. Und hat dann gesagt, ja nein, also er hat den Ball abgewehrt mit der Hand, rote Karte gesehen, hat seine Strafe bekommen und ja, Penalty hat ja nicht er verschossen. Und da hat er schon nicht Unrecht, muss man fairerweise sagen.
Ja, in Kenntnis vom Regelwerk hat er etwas riskiert.
Es ist ein bisschen zynisch gewesen, kann man Goal, sagen.
Ja, oder gut, sehr. Aber wenn du kannst das Goal verhindern, machst du das. Also, dann riskierst du also Penalty, ja.
Ja, es ist aufgegangen halt. Und in Ghana hat man... Ich verstehe, dass man das in Ghana noch nicht vergessen hat. Und ich verstehe auch die Schadenfreude. Es hat Bilder gegeben von ghanaischen Fußballfans, die trotz dem selber Ausscheiden sich dann sehr gefreut haben, dass es Korea, Südkorea und nicht Uruguay geschafft hat im Achtelfinale. Also ja, ich glaube, gross Ferien machen in Ghana, das ist immer noch kein Thema für den Kollegen Suarez. Aber das ist jetzt nicht die ganz grosse Überraschung. Und dann haben wir noch Schwein gehabt, apropos Penalty.
Situation mit dem Fabian Scher und dem Mitrovic, wo laut diversen TV-Stationen bei SRF habe ich das nicht gesehen, nicht aufgeklärt worden.
Wir meinen nicht die extrem aufwendige Schwalbe vom Kollegen Mitrovic irgendwann nach der 60. Minute, sondern es hat noch eine Szene gegeben, wo der Ball am Scher in der Hand war.
Genau. Aber ja.
Ist eine Szene im Infight schwierig zu beurteilen, wenn man einfach nur die 2 Sekunden anschaut, wo der Ball dort kurz an die Hand geht, ja, gibt es Argumente, um zu sagen, das könnte ein Penalty sein. Ob es im Eifer des Gefechts, ich weiß nicht einmal, ob es der Serb selber gemerkt hat, dass der an der Hand war vom Gegenspieler, finde ich jetzt nicht so krasse Fehlentscheid wie der von vorhin von Uruguay, den wir besprochen haben.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Oh, ohne Schweizer Brille beurteilen.
An die Szene, die dann tatsächlich vor 4 Jahren war, wo der Mitrovic im Schwingkeller zu Boden gerungen worden ist.
Und in der Summe sind die 2 Szenen sicher ein Penalty wert, ja, wenn 4 Jahre dazwischen liegen. Genau.
Gut, dann müssen wir vielleicht noch schnell führen schauen, nämlich wir spielen gegen Portugal. Und,
Dienstag Achtelfinale.
Gegen exakt. Portugal, und da muss man sagen, also wenn ich das Portugal bis jetzt gesehen habe, die sind nicht über alle Zweifel erhaben, nicht viel zusammenhängend, dann die Schwachvorstellung am Schluss gegen Südkorea, wo man sich auskontern lassen hat vom Song, wo einfach quasi das ganze Feld überquert und dann nachher noch Pass spielen
kann. Traumhaft timed den Pass gespielt.
Traumhaft timed, genau. Ich glaube, die muss man schlagen, das kann man sagen. Die sind, das ist nur der,
okay. Ronald,
der Ronaldo lässt man dann irgendwann noch das Goal schiessen, dann ist der zufrieden und dann lässt er sich auswechseln und der Rest, da ist auch nicht viel zusammenhängend. Also da ist auch die Hoffnung immer, dass irgendein Individualist alles entscheidet. Ich glaube, da haben wir als Mannschaft mehr zu bieten.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass Portugal sicher einfacher zu vorbereiten, als wenn wir jetzt gegen Südkorea hätten müssen spielen. Du musst ein, zwei Spieler aus dem Spiel nehmen, das ist dann wieder eine Sache für unseren Taktikfuchs an der Seitenlinie. Jetzt auch vor allem nach dem Erlebnis, wie das Stand ist gekommen, wie die Schweizer weitergekommen sind. Die Portugiesen, die sind einfach, die haben vielleicht erfüllt, mehr noch nicht, oder? Aber die Schweizer sind jetzt wirklich in einer Höhe jetzt mit dieser Dramaturgie von diesen drei Matchen, auch emotional. Und ich würde nicht sagen, dass die Schweiz Aussenseiter ist. Ja.
Die sind viel zu optimistisch. Also erstens habe ich ja letztes Mal gesagt, Portugal wird Weltmeister mit dem Glück, das sie gepachtet haben. Jetzt kann ich da nicht in die andere Richtung argumentieren. Wobei, wenn der Zakaria von Anfang an spielt, dann ist er ja wieder ausgeglichen mit dem Weltmeistertipp. Von dem ja, wer weiß. Also erstens emotional hoch. Vor vier Jahren Schweiz-Serbien, emotional hoch, Match gewonnen, nachher Diskussionen. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen weniger Diskussion, aber es gibt es ja wieder. Und dann, was ist denn als nächstes passiert? Ich erinnere mich so schlecht.
Schweden.
Ja.
Also wir haben ja nachher noch gegen Costa Rica zuerst noch gespielt.
Aber das ist...
Unmittelbar nach dem Serbien-Match, oder? Vor vier Jahren und nachher...
Komplett ein Absturz gewesen nachher im Achtelfinale. Also ich würde jetzt da nicht zu viel interpretieren. Es ist... Ich glaube, man muss einfach zusammensetzen, was gut funktioniert hat in dieser Vorrunde. Man hat in den ersten zwei Matchen, also im ersten Match ist man zwar jetzt defensiv auch nicht so sattelfest gewesen, aber man hat sich defensiv formiert, man hat am Freitagabend gegen Serbien in der Offensive gezeigt, dass man durchaus etwas bieten kann. Jetzt muss man, glaube ich, schon nochmal einen Gang aufschalten, wenn man gegen die Portugiesen etwas holen will. Man muss auch aktiver sein als gegen Brasilien, wo wir ja, und das hat ja zu unserer Befriedigung, also mindestens meine, hat es nach sich gezogen, der Murat Yakin nach dem Spiel gesagt, gegen die Serben, dass man nach seinem Geschmack gegen Brasilien doch deutlich zu passiv war. Also das war, glaube ich, schon nicht ganz so geplant. Man muss jetzt da schon den Vorwärtsgang noch ein paar Mal finden gegen Portugal, glaube ich. Sonst werden es dann lange, eben nicht nur 90, sondern 120 Minuten. Und auch wenn der Jan Sommer bis dann wieder gesund ist, weil er grundsätzlich im Penalty schießen, mittlerweile, glaube ich, schon nur der Gedanke der Schützen, dass sie gegen den Sommer müssen antreten müssen, für Angst und Schrecken sorgen.
Eben genau, das ist eigentlich meine Hoffnung. Wirklich meine Hoffnung. Man kommt weiter, von mir aus fast, aber schön wäre im Penalty schiessen und der Ronaldo verschiesst der entscheidende Penalty.
Das ist maliziös.
Das wäre schön.
Seba, ich habe dir vorhin das Wort abgeschnitten.
Ja, nein, ich habe nur noch, wie geht man das Spiel an oder wie geht man in das Spiel? Portugal hat offensiv sicher sehr, sehr viel Potenzial. Sie können auch noch einen Leao reinbringen über andere Spieler von Milan. Aber sie sind hinten ähnlich anfällig wie Serbien. 4 Gegengole bekommen. 2 gegen Ghana und 2 gegen Südkorea. Darum gibt es für mich eigentlich keinen Grund, viel an der Ausrichtung zu ändern, jetzt im Vergleich zum Serbien-Match, auch offensiv spielen. Ich hoffe, dass die zur Chance kommen, vielleicht auch das ein oder andere Goal könnten schiessen, aber einfach daran glauben, dass man denen wehtun kann hinten. Und dann gehe ich davon aus, dass ein paar Goal werden fallen und die Schweiz 3-2 wird wieder gewinnen. Das ist meine Voraussage.
3-2. Aber wie ist das möglich, dass Portugal so eine Verteidigung hat, die ja, zum Teil lamentable Fehler macht? Ich meine, die haben Ruben Dias, die haben Cancelo. Also das sind Weltklasse-Verteidiger.
Ja, Pepe, der 39 ist, das könnte ein Teil von der Erklärung sein.
Ja gut, aber der hat im letzten Match von Anfang an gespielt.
Zwei Matches hat er gemacht, oder?
Ja, aber einmal eingewechselt.
Ja, ja.
Im letzten.
Nein, also ich glaube, am Schluss steht und fällt dort viel mit dem Ronaldo und ohne Ronaldo. Und wahrscheinlich wäre es für die Portugiesen gar nicht schlecht, wenn sich der Ronaldo irgendwie würde die Serie holen im Training und man ohne ihn könnte spielen.
Weil das ist maliziös,
dann würde es plötzlich
an Hals.
Dann wird, ja, also offensichtlich getraut sich der Fernando Santos, der Trainer, ihn nicht einfach auf die Bank zu setzen,
also und zu sagen, so,
du bist
nicht,
der Superjoker.
Weil er nicht der Chef ist.
Ja, offenbar nicht, und, nein.
Und es gibt keine Chef. Wenn der Ronaldo um ist, ist er der Chef. Dann sagt er auch, wer spielt.
Das ist eine Beleidigung.
Und warum? Ja. Und er sagt auch, wer Goal schiesst. Nämlich vor allem er.
Genau. Das ist, das, darum weiss man eigentlich schon, dass ein guter Teil der Angriff wird über den Ronaldo laufen. Das ist einfach so. Das hilft eigentlich schon mal, weil dann muss man schauen, wo treibt sich der eigentlich um. Wenn man dann nicht gerade wie Kroaten in die Lukaku-Falle tappt und sich nur auf den fokussiert, dann müsste das eigentlich managebar sein. Und ja, also der Ronaldo ist definitiv nicht mehr der Ronaldo von vor 3, 4, 5 Jahren, geschweige denn auf absolutem Top-Level. Also das ist,
aber ja,
das
er ist immer noch genug gut.
Erkenntnis.
Ja, aber ich finde, er ist immer noch genug gut, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, auf dem Niveau können Match entscheiden. Und was mir ein bisschen Bauchweh macht, ist, dass er jetzt an der WM, der Ronaldo-Match, wo er die überragende Figur war, den haben wir jetzt noch nicht gegeben. Und wenn er ja meint, er hat das Goal geschossen gegen Uruguay mit seinen Haaren. Nein, und darum... Ja, hat er sich den wahrscheinlich noch aufgespart. Ich bin überzeugt, dass es noch im Innen ist. Nein, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, dass er das noch beherrscht. Auch auf dem Niveau können Match zu entscheiden.
Und aber was gibt dir, jetzt, um es mit dem Hansi Flick zu sagen, an was machst du das fest? Nach der Herrunde, die er bei Manchester United hatte, wo er, also, irgendwo Vogelwild unterwegs war zum Teil, sich dann noch überworfen mit dem Trainer, klar, das hat sicher auch nicht geholfen, aber also
deutet ja, der hat einfach gefahren. Ja, aber es ist der Ronaldo, der hat mir schon so manchmal abgeschrieben und er hat immer wieder plötzlich einen Hattrick geschossen und zeigt, dass er auf dem Niveau noch mit gleich 40 das noch im Griff hat. Beim Shaqiri haben wir auch gezweifelt, wie gut oder schlecht tut die Liga, aber das Magische, das hat er einfach immer noch drin und das Gleiche geht neben Ronaldo. Also ich fände es einen riesen Fehler, wenn man nicht sagt, ja, dem müssen wir nicht wirklich schauen, wenn du auf andere schaust. Also ich sehe noch sehr viel in dem und auch rein emotional, der will es jetzt doch allen noch mal zeigen, dass er genug gut ist, nachdem das so in die Hosen ist bei Manchester United. Und jetzt steckt er noch im Portugal-Dress, was für ihn sowieso von der Motivation noch mal 10% draufleitet. Nein, also, das darf man nicht abschreiben.
Ja, also, ich schon, aber die Schweizer Nazi sollte man nicht abschreiben. Das wäre, glaube ich, ja, der hat sicher die Möglichkeit. Also, da sehen wir, dass er eine Alte versteckt hat. Im Gegensatz zu anderen Schützen. Souverän, oder?
Der Penalti, den er vorher
rausgeschunden hat. Sie hoch reinzuhauen, wo der Goalie dann wirklich keine Chance hat. Also, ja, wenn der einen Abschluss geht, bringt er sie immer noch
rein. Er ist halt hachelt einfach, oder? Wenn der eine Chance hat, oder?
Also, wenn er nur mit einer Haarspitze am Bau ist, der klopft es einfach. Das haben wir gelernt an dieser WM, genau. Ja, nein, also für die Portugiesen, mir würde es wehtun, wenn sie draußen wären wegen der schönen Liebling. Das ist aus meiner Sicht eines der schönsten Shirts an diesem Turnier.
Der Übergang mit dem grünen Dreieck nachher in die Hosen über, oder? Das ist wirklich sehr gelungen.
Ja, finde ich auch. Gerade wenn man noch unter dem Eindruck vom gestrigen Spiel von der Schweizer Nazi mit dem Kalenderblatt-Trikot, wo der Ausrüster entworfen hat, wirklich irgendwie, man fragt sich bis heute, warum und warum, als man nicht keine Zeit mehr gehabt hat am Schluss, um sich Mühe zu geben. Aber das ist jetzt heute so. Dafür haben sie uns immerhin auch den schönen Hut geschenkt, den Murat Yakin ja dort im Testmatch gegen Ghana getragen hat. Also die können auch ihn schön, das muss man sagen, bei der Schweizer Liebling. Wäre es jetzt wahrscheinlich nicht der grösste Verlust, wenn man da rausging. Aber zum Glück geht es ja um das nicht. Was müssen wir noch tippen?
Ich habe meine Voraussage gemacht. Es geht wiederum einen wilden Match mit vielen Goals. Aber die Schweiz geht 3-2 weiter. Viertelfinal.
Dino?
Du darfst schon mal vor mir tippen. Aha. Ich habe immer profitiert, dass ich am Schluss oder am Anfang schon können. Mein Wunschresultat preisgeben. Also, nachher, ja.
Ich glaube, es geht, also ich tippe auf die Schweiz, es geht ja gar nicht anders, aber ich glaube, der Murat Yakin wird seinen Leuten schon noch einmal sagen, dass die erste Halbzeit gegen Serbien nicht ganz in seinem Sinn war, dass man die Handbremse, es schmeckt übrigens ganz unangenehm, wenn man die Handbremse anzieht und dann versucht zu fahren. Also man muss sie nicht wieder anziehen, aber mindestens ab und zu abschalten und man könnte ja ökonomisch fahren. Das könnte das Ziel sein. Und dann glaube ich, gibt es ein erstaunliches 1-0. Man schafft es, den Ronaldo zu nerven, der geht in den 60. Dann wird es heiß. Aber der Jan Sommer ist wieder gesund und rettet uns 2-3 Mal und macht sämtliche Diskussionen, die jetzt schon so am Rand ein bisschen angezettelt worden sind, bleibt der Kobel gerade im Goal zunichte. Also 1-0 für uns.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Das 1-0 sehe ich auch, aber als Zwischenergebnis der Akademische in der ersten Halbzeit nach einem Eckball.
Aber du sagst aber nicht für
zum 1-0 und nachher gibt es noch zwei weitere Goal. Ich glaube, ich sehe irgendwie das 3-1. Portugiesen. Nicht durch den Ronaldo, noch zum Goal kommen, irgendwie am Schluss vom Spiel, wo die Schweizer schon sich in den Armen liegen quasi.
Pepe macht noch einen nach einem Kopfball, damit noch einen älteren getroffen hat.
Nein, andere Weitschuss, die kommen nicht zum Kopfball.
Okay, gut. Achtelfinals. Gibt es einen, der dich besonders darauf freut, jetzt ausser dem Schweizmatch?
Ja, gerade der heute, das ist für mich schon gespielt, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Holland-USA. USA hat mir sehr gut gefallen. Mit ihrer Spielweise. Die spielen eigentlich holländisch, so wie Holland das gerne würde. Und denen traue ich sehr viel zu. Wer weiß?
Ja, die sind also sehr munter unterwegs auf Anfang, ja. Läu aber selber auch etwa die hinten ein bisschen etwas zu. Also,
ja. Aber ein ja, paar, so wie man muss spielen an einer WM, finde ich.
Ein paar Entdeckungen. Durchaus auch. Also alle, die bei Leeds spielen. Der Herr Aronson, der eint. Adams hat wirklich... Also der amerikanische Fußball, wenn man sich überlegt, dass die 4 Jahre WM haben.
Und jetzt schon so gut sind.
Ja, also das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, jetzt von der Altersstruktur her auch sehr in Ordnung ist. Also die Pulisic und Co. müssen wir dann jetzt nicht separat erwähnen. Also ja, vielleicht im Go wäre ein Upgrade nicht schlecht. Mal schauen, was sich dort machen lässt. Ob man irgendeinen LeBron James kann überreden, dass er ins Go geht oder so. Und wenigstens werden hohe Flanken relativ schwierig zu verwerten. Aber für mich ist es der England-Match am Sonntag. Und einfach, weil bei den Engländern immer, also ist immer alles möglich. Vor allem, wenn am Anfang etwas so schief geht. Senegalesen haben eigentlich recht. Die haben bis jetzt ziemlich Spass gemacht. Ich würde ihnen auch gönnen, wenn sie weiterkommen würden. Und ich glaube, die Chance gegen England, wo eigentlich das ja müsste schaffen, relativ locker. Und der Gareth Southgate wird auch wieder versuchen, ich glaube, sehr resultatorientiert spielen, humorlos. Ich wird dann schwierig, den Schalter umzulegen, glaube ich, wenn am Anfang etwas schief geht. Dort schaue ich mit sehr viel, sage jetzt mal, Vorfreude drauf.
Das war auch meine Idee, die Engländer. Ja. Ich bin nicht richtig schlau geworden bis jetzt aus denen. Das Spiel in der Mitte, die es 0-0 gemacht haben, kann man sagen, ja, wir haben schon ein gutes Gefühl nach dem Auftaktsieg, aber nach Wales meiner Meinung nach nicht der richtige Wettkampf gewesen. Die Waliser nicht mehr richtig dagegen gehabt haben. Darum bin ich gespannt, was die Engländer wirklich können. Was mich wirklich interessiert, ist, wie Südkorea gegen Brasilien spielen wird. Also Südkoreaner, ähnlich wie die Japaner, in der Lage, einen Gegner überfallartig fertig zu machen. Sie können aber auch ganz leichtfertig Chancen zulassen. Ich bin auch gespannt. Brasilien ist natürlich unter Druck. Die können sich überhaupt nicht mehr leisten. Das will man nicht. Jetzt haben sie das erste Mal ein Gruppenspiel verloren, nach 17 Matches in Folge, wo einem eine gewisse Unverletzbarkeit doch mitgegeben hat. Und jetzt stehst du unter Druck. Südkoreaner sind in der Lage, die jetzt zu schlagen. Genau das Gleiche wie die Japaner gegen Kroatien. Also,
das könnte das einen asiatischen Mantik geben.
Sehr interessant, ja, was dort passiert. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen, aus der Sicht der Deutschen muss man sagen, die Spanier dürfen es ruhig verwutschen mit dieser Art und Weise, wie sie gegen Japan gespielt haben. Und Marokko ist alles zuzutrauen. Die spielen giftig nach vorne, angriffslustig. nicht, machen sich nicht zu viel Sorgen. Man hat gesagt, Spanier haben Mühe gehabt gegen Japan, richtig zu Chancen gekommen, Gegner das richtig ernst nimmt.
Das wäre dann auch der Schweizer Viertelfinalgegner. Ohne jetzt etwas zu verschreien, der Sieger aus dem Duell, Marokko-Spanien. Also auch darum dürfen wir schon ziemlich interessiert auf das Spiel am Dienstag Nachmittag schauen, bevor nachher die Nazi gegen Portugal spielt. Ja, Marokko hat ja noch seinen Reiz als Gegner. Ich kann mich nicht erinnern, wenn man das letzte Mal gegen die gespielt. Wahrscheinlich irgendwann auf einer Testspieltour, wo man vorher noch gegen Zypern und nachher noch irgendwie zum Abschluss ja, wahrscheinlich noch die Vereinigten Arabischen Emirate mitgenommen hat, irgendwie so etwas. Das würden wir dann rechtzeitig raussuchen.
2004, 2-1 verloren, das Testspiel in Marokko.
Goalschützen wissen wir auch gerade. Das nehme ich jetzt Wunder.
Moment. Alex Frey in der 90. Minute noch zum Meister 2 verkürzt. Jawohl.
Also da wissen wir schon, wenn wir anrufen müssen, falls es zum Duell mit denen kommt. Mhm. Man hat ja tatsächlich mit den Titularen gespielt. He? Ancho, Jakin, also ja. Hakan Jakin. Schappi, so Speicher, Vogel und Huckel ausgewechselt. Da ist wild durchgewechselt worden von Köbi Kuhn. Gut, Mila Imrama. Seite
gewesen, wo der Mila Imrama noch aufgeboten ist.
Genau. Worden, ja. Bruno Berner hinten links irgendwann gekommen.
Oh.
Ja, das...
Tönt abenteuerlich. Wenn wir also noch weiter zurückschauen, um herauszufinden, wer man fragen kann, wie man Marokko schlägt.
Ja, offensichtlich. Es waren sehr viele heutige Trainer tatsächlich aktiv und Funktionäre. Also Alex Frey, Hakan Jakin, Vicky, Haas ist mittlerweile Sportchef, Speicher sogar eins drüber. Murat Jakin übrigens 90 Minuten auf der Bank gehockt in diesem Match. Einer der wenigen Manja und Jakin sind nicht eingewechselt worden. Und der Zubi. Sonst ist komplett durchgewechselt worden. Also der hat doch dort schon mal Anschauungsunterricht bekommen, wieder, was die Marokkaner können. In aller Ruhe. Mit dieser Information können wir eigentlich nicht viel anfangen, es ist mir trotzdem eine Freude gewesen, da in die Tiefe von Transfermarkt.de ist dort, wo ich das nachgeschaut habe. Johann Vogel hat es übrigens geschafft, in diesem Testmatch noch eine gelbe Karte überzukommen. Das gleiche Kunststück kam Fabio Celestini gewonnen. Sonst keinerlei Verwarnungen für irgendwelche Schweizer. Also, im Nachhinein würde man sagen, man hat sich zu wenig gewehrt, offensichtlich. Das ist meine Analyse aus der Distanz.
Sehr schön.
Und da damit?
Jetzt müssen wir noch einen Bombenplatz lassen, weil die letzten 10 Minuten haben wir unsere Zuhörer wahrscheinlich ein bisschen Geduld von denen ein bisschen überstrapaziert.
Ja gut, also die sind selber schon, oder? Ja. Ausser, gut, ich weiss nicht, vielleicht wird das irgendwo als Folterwerkzeug missbraucht. Ja. Und dann muss jemand das hören.
Gut, vielleicht ist irgendjemand auf der Fahrt durch das Entlebuch, dann lässt man sich gerne durch alles Mögliche ablenken.
Wieso? Entlebuch landschaftlich sehr schön. Mm. Kann ich als jemand mit Entlebucher vorfahren?
Gut, dann bist du vorbelastet. Also beim Memmental gefällt es mir auch wieder. Aber du weißt, vorher dort ein bisschen dubios, muss ich sagen.
Das Entlebuch ist ja wahrscheinlich der Ort, die Region mit den höchsten Neugeborenen namens Holzschilderdichte von der Schweiz. An jedem Stall hat es 4 bis 6 Mal auch den gleichen Namen. Also das ist dann sehr erstaunlich. Ich gehe nicht davon aus, dass mehrere Kinder gleich heissen. Aber man schenkt einfach, das ist offensichtlich.
Man weiß es nicht.
In anderen Kulturen schenkt man Socken oder so. Oder es,
ja, gut, man sieht die Dinger auch sehr gut, weil es relativ wenig Häuser hat. Ja, wenn man sich gewöhnt ist, in einer Stadt zu wohnen, hat es eher mehr Häuser als im Entlebuch, weil dort ja riesige Grasflächen und dann auch so einzelne Häuser. Und da siehst du natürlich dann die Gestellage mit den Namen dran, tief, hoch, für alle Grössen und
Sehstärken.
Genau.
Seba, du hast dich schon ausgeklinkt aus dieser Diskussion.
Da ist wahrscheinlich eingeschlafen.
Ja, das ist stellvertretend für den Rest von unseren Hörern.
Ich freue mich auf die nächste Fußballdiskussion. Ja.
Ja. So, sehr empfehlenswert als Ersatz für für eine Spritze beim Zahnarzt. Einfach uns zuhören, am Schluss kann man sich eine Wurzelbehandlung durchaus erlauben, ohne Anästhesie.
Ja, also weh hat es vorher schon da, oder was meinst du?
Nein,
nein. Es ist einfach nicht zusätzlich Schmerz.
Also auf den richtigen Zeitpunkt verpasst, um da aussteigen, glaube ich.
Ja, wir kommen nicht mehr raus. Es kann uns eigentlich nur noch...
Jetzt ist ein harter Schnitt.
Muss die endliche Speicherkapazität von unserer Festplatte. 10 Minuten hätten wir noch rein, theoretisch. Aber ich glaube, es ist okay. Wir sind jetzt bei 1,28.
Ja, ich glaube, jetzt ist
Zeit. Das ist zu viel.
Also. Verabschieden wir uns?
Ja, unbedingt.
Bis wann haben wir den nächsten
Termin? Das ist eine gute Frage. Wir haben das Studio noch nicht reserviert, weil wir nicht gewusst haben, wenn die Schweiz das nächste Mal spielt und, wenn, und ob sie überhaupt noch eine spielt.
Ja gut, wir werden unser geschätztes WM-Publikum auch dann weiter verwöhnen, wenn die Schweiz nicht mehr dabei sein
soll. Das stimmt. Also, das finde ich auch sehr schön übrigens, um jetzt die Sendung doch nochmal unnötig zu verlängern. Die Deutschen haben mehrfach jetzt darauf hergewiesen, dass also die WM auch weitergeht, wenn der DFB nicht mehr eine Mannschaft stellt. Das ist offensichtlich noch nie jedem Zuschauer in Deutschland so klar gewesen. Oder mindestens hat man sich bemüßigt gefühlt, das noch festzuhalten. Ja, also das wäre bei uns auch so. Aber durch das, dass wir den Spieltermin noch nicht kennt haben, weil wir im Gegensatz zu manchem Schweizer Nationalspieler daran geglaubt haben, dass es auch Gruppensieg könnte werden, dann wären wir vielleicht einen Tag früher gekommen. Ja, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, würde ich jetzt mal sagen.
Gut.
Kannst du schon mal reservieren.
Alles klar.
Und wenn irgendwie eine Schweizer Grossbank das Studio reserviert hat, was unlängst passiert ist, ohne unser Wissen, dann sollten wir das auch schaffen. Wunderbar. Herr Wendel? Letzte Woche.
Ja, ich freue mich, dann über unseren Viertelfinalgegner zu diskutieren.
Marokko. Du musst dich schon mal einlesen.
Sehr gerne. Wunderbar. Du mit dem Alex frei erkundigen.
Sehr gut. Danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Mitschwätzen.
Ade, bin ich.
Auf Wiederhören.
Tschüss zusammen.